Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Der rattert bei dir so, Remo. Es ist Montagabend, 19 Uhr, höchste Eisenbahn für die Footballerei live. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Hörer, die uns später als Podcast konsumieren. Hallo Nico.
Moin.
Nico Backspin ist heute bei uns. Für diejenigen, die den NFL Boulevard regelmäßig schauen, die wissen schon, was Nico kann, was Nico liebt, was Nico nicht so sehr liebt. Für alle anderen, die den Boulevard aus welchen Gründen auch immer nicht konsumieren. Nico ist Hip-Hop-Journalist, Content-Creator, hat seinen eigenen YouTube-Kanal, seinen eigenen Podcast und das Allerwichtigste, er ist großer NFL-Fan und er ist großer Giants-Fan. Das heißt, du konntest dich dieses Wochenende schön zurücklehnen und bist irgendwie trotzdem ein Sieger. Da sprechen wir später drüber. Und Remo ist aus Berlin auch dabei.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hast du trotzdem Football geguckt, auch wenn die Giants spielfrei hatten gestern, Nico?
Ja, ja. Ich hab wie immer so ein Zeremoniell, dass ich Red Zone irgendwann anfange. Ich versuche es immer rechtzeitig, schaff's nie. Ich bin, glaube ich, so irgendwann 21, 22 Uhr eingestiegen, aber dann bis
zur Crunch-Time.
2 Uhr nachts dann irgendwann aufgehört und dann aber auch so, ja, mit einem Auge noch so beinahe weggenickt und so, weil ich liebe das, aber ich hatte eine anstrengende Woche und dann ist Football gucken manchmal nachts schon hart, wenn du weißt, du musst
aber montags wieder Spannung, früh hoch. Oder nicht?
Ja, das schon, ja. Das schon. Vor allen Dingen, also ich meine, das ist ja für euch ja kein Geheimnis, aber wir haben noch nie drüber gesprochen. Ich liebe ja Red Zone deshalb, weil es halt so, weil die ganze Zeit nur Vollgas ist und so. Ja. Und du alles sofort mitkriegst, das mag ich sehr gerne.
Also, alles mitbekommen, das ist das Stichwort. Wie immer montags dröseln wir den NFL-Spieltag, den vergangenen, auf in Gewinner und Verlierer. Ihr durftet abstimmen, über welche Spiele wir noch sprechen. Das ist pari ausgegangen übrigens, können wir später auch nochmal drüber sprechen. Wir bemühen den Playoff-Eliminator und wir werden natürlich auch noch aufs Monday-Night-Game vorausblicken. Wie immer machen wir das Ganze natürlich nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch und würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Prost, Cem, Remo, ein Dank an dieser Stelle an König Pilsener. Wenn ihr Fragen habt, Emotionen, lasst sie raus im Chat. Wir schauen dann natürlich auch immer drauf. Wenn ihr Fragen an Nico habt, auch immer raus damit. Nico beantwortet alles, richtig?
Ja, fast alles. 100%.
Sehr gut. Dann lasst uns doch gleich mal einsteigen mit dem ersten Gewinner, den wir haben. Und zwar ein Vogel, auf den wir wahrscheinlich alle ganz genau geblickt haben, Taysom Hill. Taysom Hill war erstmals in seinem Leben Starting Quarterback der Saints, weil sich Drew Brees, Achtung, 11 Rippen gebrochen hat. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. 11, also da würde ich gar nicht mehr leben. Durfte als Starting Quarterback ran. Man hatte so das Gefühl, die US-Experten waren sich auch nicht so ganz sicher, weil also alle dachten, nee, der Jameis Winston spielt und das kann ja nicht sein. Aber er durfte dann tatsächlich ran und hat das gut gemacht. Also die Saints haben deutlich 24-9 gewonnen gegen die Falcons. Sagen wir mal so, er war zumindest kein störender Faktor, Taysom Hill. Taysom Hill hat sogar 2 Touchdowns erlaufen. Gute Sache, oder? Hat er gut gemacht.
Ja, also überraschend, glaube ich auch, aber wohl auch mit ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, so wie ich das dann wahrgenommen habe, hinten raus dann besser geworden. Ich stelle mir auch immer so vor, wenn es dann heißt, quasi bei so einer Franchise, ja, du wirst jetzt Starting Quarterback, egal wie groß deine Vorschusslorbeeren sind, wenn es dann soweit ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dann wackelt trotzdem mal das erste Quarter mal ein bisschen die Knie. Und so ist es ja wohl auch gewesen. Aber ich glaube, diese Mannschaft ist halt so, O-Line und D-Line beide so stark, dass du, also die machen es dir leicht, in so ein Spiel zu kommen. Und so ist es dann am Ende ja auch gelaufen.
Ja, vor allem die Defense. 8-mal wurde Matt Ryan gesackt. Remo, das Schweizer Taschenmesser. Wir kennen ihn als Wide Receiver, wir kennen ihn als Tight End, wir kennen ihn als Getränkeboy und so weiter. Jetzt haben wir ihn tatsächlich von vorn bis hinten nur als Starting Quarterback erlebt. Hat jeden Snap gespielt, Winston ist nicht aufgetaucht tatsächlich. Wie hat dir denn Taysom Hill als Starting Quarterback in der Footballerei. Ich sehe hier gerade, Nico, gehst du etwa der Bundesliga mit der Footballerei fremd, fragt Klaus Neumann. Da kommen wir gleich drauf.
Genau, können wir gleich was
sagen. Als Starting Quarterback der Saints gefallen?
An sich okay. Ich würde jetzt in die Lobeshymne nicht unbedingt mit einsteigen. 18 für 23 für 233 sieht an sich erstmal ganz gut aus. Man hat gesehen, dass er ein bisschen mehr Saft im Arm hat als Brees. Allerdings hat er das eine Ding, was er Sanders sogar noch gefangen hat, wo der zurückgekommen ist und ich weiß nicht, welcher Cornerback es war, aber der ist einfach weitergerannt. Also es war sehr kurios, das Ding hätte eine Interception sein müssen eigentlich, den hat er einfach so 50 Yards runtergeworfen, war viel zu kurz, furchtbarer Wurf, unfassbar Glück gehabt. Das zweite lange Ding, was auch Sanders gefangen hat, war besser, war aber, wenn ich mich nicht täusche, auch mehr oder weniger ein Doppel-Coverage, da hat Sanders einen wahnsinnigen Job gemacht. Und auf dem Boden 10 für 51 Yards, 2 Touchdowns, klar. Ist auch gut, aber das war zu erwarten, glaube ich. Ansonsten würde ich sagen, hat vor allem die Saints Defense das Spiel gewonnen, die in super Startmöglichkeiten, jedes Mal hatten sie super Feldpositionen und wie du gesagt hast, schon 8-6. Am Anfang der Saison war man echt enttäuscht von der Saints Defense. Mittlerweile spielen sie so stark wie jeder andere. Ich glaube, die muss man jetzt in einem Atemzug nennen mit Steelers, Bucks, Colts und ob man die Ravens in dem Zug noch nennen muss, ist dann auch nochmal eine andere Frage, aber ja.
Copy Car schreibt auf YouTube, ich glaube nicht, dass Taysom Hill die Zukunft bei den Saints ist. Jörg Fenin schreibt, das sehe ich auch so. Klar wird da irgendwann Drew Brees zurückkehren, aber ich finde, Taysom Hill bietet so einen riesen Unterhaltungsfaktor. Man weiß so gar nicht genau, was kommt denn jetzt? Gibt es da irgendeinen Scramble? Läuft er selbst? Wirft er vielleicht? Also es ist so eine Wundertüte und das macht es irgendwie spannend. Und deswegen war ich auch vor allem auf ihn irgendwie so gespannt jetzt am Wochenende.
Ja, es ist, glaube ich, aber auch die Quarterback-Position bei den Saints, die jetzt nicht so herausragt wie sonst bei anderen Franchises, dass da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Ich habe mich im Vorfeld mit einem Die-Hard-Fan der Saints unterhalten ein bisschen darüber, Casper, der Rapper, der quasi dann sehr emotional auch den Weg um diese QB-Position bei den Saints beschrieben hat, aus, okay, wir wissen, wir gehen mit Drew Brees in die Saison und sind uns gar nicht so sicher, ist das jetzt der Typ, der uns endlich diesen Ring besorgen kann, den wir wollen? So, oh, alle haben so ein bisschen Sorge und dann kommt noch diese Verletzung. Und
also Casper ist kein Drew Brees-Fan?
Also ich glaube, sagen wir Saints to the bone und das wirklich die hard. Also wir haben da schon, also kann ich noch eine Anekdote rausholen?
Gerne.
Okay, dann kurz abschweifen. Ich war mit ihm beim Super Bowl vor 2 Jahren, ne? Der Rams gegen Patriots in Atlanta. 19. Und das ist ja der No-Call Conference Final diese Saison für die Saints, wo sie ja so sauer waren, dass in New Orleans der Super Bowl nicht in den Bars gezeigt wurde. Und da habe ich quasi das Wochenende damit verbracht, dass er mir quasi 2 Tage lang den ganzen Tag erzählt hat, was für eine Frechheit das war, dass die Saints nicht in den Super Bowl gekommen sind. Da habe ich gelernt, okay, der Typ ist wirklich wahnsinnig drin. Und seitdem tauschen wir uns echt regelmäßig darüber aus. Und ich habe ihn natürlich hier vorher mal gefragt. So, und er hatte auch Bauchschmerzen, als er gesehen hat, Taysom Hill spielt und so, aber war sehr glücklich in der zweiten Halbzeit und wahrscheinlich aus dem gleichen Punkt, wie ich es auch meinte, dass man halt sieht, okay, der braucht ein bisschen, aber dann hat er zumindest das Ding nach Hause gebracht.
Ich finde, es hätte halt alles passieren können. Also hätte ja auch sein können, dass er total versagt oder so, aber jetzt deutet ja alles darauf hin, dass er auch nächstes Wochenende gegen Denver wieder starten wird.
Ich glaube auch, also Sean Payton hat ja vor der Saison schon gesagt, dass falls Brees ausfallen sollte im Spiel, ist immer Jameis Winston die Wahl, quasi, wenn es aber eine Woche Vorbereitung gibt, dass immer Taysom Hill der Starting Quarterback wäre. Und ich glaube auch, dass bei den Saints in dem System, also du hast einen super Coach, du hast jetzt eine super Defense mittlerweile wieder, du hast eine gute O-Line und du hast Wahnsinnswaffen. Also Michael Thomas hat wieder über 100 Yards gefangen als zweiten Receiver Emmanuel Sanders und dann hast du Alvin Kamara noch. Also viel besser geht's ja nicht. Und ich glaube, dass es einem Quarterback tatsächlich auch sehr leicht gemacht wird in dem System und in der Franchise. Ich glaube auch nicht, dass Taysom Hill die Quarterback-Zukunft der Saints ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube 27 oder 28 ist er schon. Hat jetzt sein erstes Spiel als Starting Quarterback gemacht. Ja, also ich weiß nicht, ob er die Zukunft ist. Ich glaube, dass die Saints, so wie sie aktuell aufgestellt sind, mit jedem der 40 besten Quarterbacks quasi in die Playoffs kommen würden.
30 ist er schon.
30 ist Taysom Hill schon?
Ja.
Ja gut, dann hat sich das mit Zukunft ja sowieso auch bald erledigt.
Ja. Älter als wir.
Ja. Na. Also ich Ich habe aber auch das Gefühl, dass am Ende das vielleicht schon ein entscheidender Faktor für den Verlauf der Saison sein kann. Ne? Also da kann ich die Bauchschmerzen als Saints-Fan so ein bisschen verstehen. Klar, also die 49ers letztes Jahr haben ja gezeigt, dass du mit einer Defense es bis in den Super Bowl schaffst, aber dann brauchst du halt diesen einen, der den Unterschied macht. Und ich weiß nicht, ob sie den da gerade
auf der Position haben. Verstehen, dass man als Saints-Fan Bauchschmerzen aufgrund des Quarterbacks haben kann. Also,
nee, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, ganz, ganz viele Fans hätten für ihre Franchise gern Drew Brees. Also ja, der hat jetzt nicht mehr so den Raketenarm und so. Und ja, er hat die Saints jetzt noch nicht wieder in den letzten Jahren in den Super Bowl geführt, aber
ich glaube, das hängt damit zusammen. Das ist, ja, das ist dieses...
Okay, es ist halt im Win-Down-Modus und das schon seit Jahren. Das
ja, genau, genau. Ja. Ich soll übrigens schöne Grüße an die Footballerei von Kasper ausrichten, habe ich vergessen.
Ah, vielen Dank.
Ganz wichtig.
Ja, liebe Grüße.
Schöne Grüße.
Aber ich glaube, also aktuell musst du dir natürlich, ich weiß nicht, ob du dir generell dieses Jahr Sorgen machen musst. Ich meine schon, ich glaube nicht, dass Drew Brees dieses Jahr, auch als er fit war, einer der 10 besten Quarterbacks der NFL war. Dieses Jahr, nur dieses Jahr gesehen. Und ja, ob Taysom Hill quasi der sein kann, der dann in einem Super Bowl gegebenenfalls das Spiel entscheidet, ist auch fraglich. Ich glaube, Drew Brees dürfte an sich Woche 15 zurückkommen. Aber 11 gebrochene Rippen sind halt auch nicht ohne. Also ich weiß nicht, welche Rippen alle gebrochen sind. Aber er hat ja wohl auch eine punctured lung. Also irgendeine Rippe muss ja die Lunge verletzt haben. Mhm. Und ich hatte einmal eine verstauchte Rippe und das war schon, ja, eine verstauchte Rippe und das war ganz ungünstig.
Du bist doch unser Doktor. Wie viele Rippen hat der Mensch?
Knapp über 24.
20, oder? Ja, würde ich auch sagen.
Sehr gut. Und, und es ist, glaube ich, bei ihm auch gut verteilt, ne, auf beiden Seiten. Das heißt, er hat nicht mal die Möglichkeit, sich auf eine Seite zu legen, um sich auszuruhen, sondern es ist einfach nur Schmerzen die ganze Zeit, egal welche
Richtung. 11?
Ja.
Dass der noch atmet.
Das gefällt ja, wie gesagt, scheinbar auch schwer, weil die Lunge auch beschädigt ist. So. Also, da sind wir auch bei dem Punkt, wann kommt der wieder?
Ja, eben, das ist die Frage, du kannst ja bei Rippen nicht gipsen oder sonst irgendwas. Nee. Du kannst nichts machen.
Ausschneiden, rausholen.
Marilyn Manson hat das gemacht. Der hat sich ja mal ein paar Rippen rausholen lassen.
Ja. Und aber ist kein dann das Problem mit der Lunge, du kannst nicht trainieren, du kannst gar nichts machen mit gebrochenen Rippen. Und das ist total kacke. Wenn er Glück hat, heilen die Rippen schnell und dann hast du gegebenenfalls noch die Lunge, die, ich weiß nicht, wie schwerwiegend das ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der in der Regular Season noch ein Spiel machen wird. Und dann dein erstes Spiel nach der Verletzung wieder zu machen in den Playoffs, gibt es wahrscheinlich auch bessere Szenarien.
The Thick schreibt auf Twitch, was spricht denn bitte dagegen, einen 30-Jährigen als Nachfolger für einen 42-Jährigen zu bringen?
Stimmt, hat dann ja 10 Jahre.
Punkt für ihn, würde ich sagen.
10 Jahre Zeit.
Und XGartyX schreibt auf YouTube, wäre es nicht klug, dann auch Winston reinzuwerfen, um zu sehen, wie er sich so schlägt im System der Saints? Dass die ihn gestern gar nicht gebracht haben, finde ich irgendwie verständlich, weil das war so die Taysom Hill Show. Das hat er sich irgendwie auch verdient. Du hattest Michael Thomas angesprochen, eben, Remo. Das war irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der jetzt wieder dabei ist. Und das erste Mal, als er mir aufgefallen ist, hat er gleich einen Ball fallen lassen, was man von dem gar nicht kennt. Habt ihr das auch gesehen? Huch, was ist denn da los? Ist das wirklich
Michael Thomas? Ja. Hat er selbst so seine Hände angeguckt? Ja. Was ist hier denn passiert?
Ja.
Ja, aber hat er trotzdem über 100 Yards gefangen.
Ja. Endlich, ja, zum Glück. Der hat bisher meine Fantasy-League-Saison total versaut. Weil einfach viel auf dem aufgebaut war, hat keine Punkte gemacht.
Lange nicht dabei, ne? Er soll ja verletzt gewesen sein, das hieß aber auch, vielleicht gibt es ja auch Stress. Und kaum ist Drew Brees nicht mehr da, taucht plötzlich Michael Thomas wieder auf. Ich weiß, Verschwörungstheorien sind gerade sehr in, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Lass uns nochmal über Atlanta sprechen. Wir haben es gesagt, war kein guter Tag, keinen einzigen Touchdown erzielt, nur Field Goal und 0 Punkte in der zweiten Halbzeit. Für den Interim-Headcoach Remo war das jetzt auch keine gute Werbung für einen neuen Vertrag, oder?
Nö. Aber insgesamt, also die Falcons, die hatten gefühlt in der ersten Halbzeit jede Chance, das Spiel zu gewinnen. Und haben aber, also die Defense sah ja in der ersten Halbzeit auch gar nicht so schlecht aus. Und dann ist ja da alles zusammengebrochen. Ja, Matt Ryan auch einige schlechte Entscheidungen gehabt. Ja. Die Falcons sind zu Recht eliminiert, würde ich sagen.
Das war eher nicht Matt Ryan mit A, Matt, sondern eher mit E, ne?
Ja.
Matt Ryan.
Flache Witze, ne?
Ja, heute ist, hier war leider schon. Letztens war Flachwitztag.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Magst du Flachwitze?
Das ist ja eine schöne Überleitung zu der Frage mit der Bundesliga, weil da,
ja, da Klaus ist ja, Neumann, glaube ich.
Da mal. Ist ja Nils der Meistermacher von flachen Witzen.
Ja.
Das ist schon manchmal schmerzhaft.
Also, wirst du jetzt etwa der Bundesliga mit der Footballer, gehst du jetzt entweder etwa der Bundesliga mit der Footballerei fremd, fragt Klaus
Neumann. Nee, nicht wirklich. Ich führe da eine sehr offene Beziehung. Okay. Das schon. Aber Bundesliga werde ich immer dabei bleiben. Aber wir haben ja beim Boulevard gemerkt, so, okay, er weiß nicht viel, aber ein bisschen schlau schnacken kann er. Und dann hast Absolut. Du gesagt, komm doch mal vorbei. Und ich bin gerne hier und ich hoffe, vielleicht darf ich nochmal wieder vorbeikommen. Das ist quasi meine Prüfung heute hier, ob ich hier nochmal herkommen darf.
Schon bestanden. Wer sich dafür interessiert, also wer es genau wissen will, wie du zum Football gekommen bist, warum du ausgerechnet Giants-Fan bist und so weiter, dem sei der vorletzte NFL-Boulevard empfohlen. Das müsste Folge 114 sein. Da haben Nico und ich über die Faszination New York Giants gesprochen.
Die schwer nachzuvollziehen ist gerade.
Es gab den einen oder anderen, der dann fragte, was ist denn da die Faszination? Aber das sind wahrscheinlich die sich noch nicht so lange mit der NFL befassen, weil die Giants ja auch tatsächlich mal erfolgreich waren.
Ja, ich meine, wir sind
Patriots-Fans wissen das.
Wir sind mitten im Playoff-Rennen. Ja, das absolut. Muss man an der Stelle mal betonen.
Ich wollte gerade sagen, die Giants sind ein großer Gewinner des Spieltags.
Safe.
Definitiv.
Safe.
Werden wir auch noch drüber sprechen. Erstmal kommen wir zu unserem nächsten Gewinner des Wochenendes. Mal wieder Patrick Mahomes. Die Chiefs haben gestern Nacht gewonnen gegen die Raiders, haben also Revanche genommen für ihre Niederlage in Week 5. Ein absolutes Offensivspektakel von der ersten Minute an, aber am Ende war es dann mal wieder Pat Mahomes, der den Unterschied machte und kurz vor Schluss noch einen Touchdown rausjagte und so für den Sieg gesorgt hat der Chiefs. Das ist ein unfassbarer Typ, oder? Guckst du dem gerne zu?
Wahnsinnig gerne. Also richtig, also natürlich durch im Fernsehen, aber richtig verliebt habe ich mich letztes Jahr, als ich den Super Bowl in Miami gucken durfte. Entschuldigung, wenn ich immer von Super Bowls hier rede. Aber da, so eine hautnah dabei zu sein mit diesem Wahnsinn in dem Stadion und du gesehen hast, wie das Spiel ihm eigentlich aus den Händen geglitten ist und dann innerhalb von so einem ganz kurzen Zeitfenster von vielleicht 5 Minuten waren es noch, alles umgedreht hat mit einer Ruhe. Und das war ein Musterbeispiel, wie er dieses Spiel jetzt auch wieder gedreht hat. Also Wahnsinnstyp. Und man darf nicht vergessen, wie alt er ist. Ne? Also da haben sie nach der Drew Brees-Rechnung haben sie jetzt noch 15 bis 20 Jahre.
Länger, ja.
Genau. Ein Wahnsinns-QB dabei in Kansas City.
Also, dass du jetzt auch nochmal auf den Super Bowl kommen musst, das tut natürlich ein bisschen weh. Fand ich auch persönlich ein bisschen unnötig. Aber.
Entschuldigung.
Ich hab dir gesagt, dass er 49ers-Fan ist.
Ja, aber an sich man muss sich nicht im Super Bowl irgendwie verliebt haben. Aber der Mann ist tatsächlich unfassbar. Ich fand die lustigste Statistik zum Spiel gestern war, als sie 31 zu 28 hinten lagen. Und ich glaube, knapp unter 2 Minuten waren auf der Uhr, als sie den Ball bekommen haben, waren die Chiefs Favorit bei den Wettanbietern in Vegas. bei wem passiert das denn, ey?
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Das ist also Ausnahme. Absoluter Wahnsinn.
Ja, also du hast, und ich glaube, es ging fast jedem so, wenn du vorm Fernseher sitzt und dir das anguckst und denkst, oh scheiße, 2 Minuten noch. 3 Punkte aufzuholen, nee, also das geht aber mindestens in die Overtime.
Aber das ist doch, das ist doch was Psychologisches, oder? Weil, Entschuldigung, aber es war nun mal, hast du den 49ers auch angemerkt, und das hast du jetzt auch wieder, okay, du merkst, okay, ey, der schafft der. Wir müssen uns eher darüber Gedanken machen, wie drehen wir nachher wieder den Rückstand um. Ja. So, das ist ganz psychologisch.
Ganz schnell den Touchdown machen, dann haben wir den Ball vielleicht auch noch eine Minute.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. 36 First Downs hatten die Chiefs gestern. Das ist Franchise-Rekord. Eine irre Zahl, finde ich. Weil ja auch das Laufspiel funktioniert. Also Edwards-Helaire 2 Touchdowns. Sogar Le'Veon Bell hat einen Touchdown gemacht. Remo?
Und weil man muss fairerweise sagen, dass die Raiders-Defense ein super Spiel gemacht hat, was das Big Play wegnehmen angeht. Weil du musst ja bei den Chiefs immer Angst haben, dass dir Hill einfach durchrennt und dann hast du so ein 80-Yard-Play. Aber das haben die Raiders ganz gut unter Kontrolle gehabt und deswegen mussten die Chiefs viel und kurz gehen. Daher, die Raiders haben mich tatsächlich beeindruckt, dafür, dass sie das Spiel verloren haben.
Ja, auch so ein Derek Carr hat super gespielt, ne?
Ja.
ist man ja auch jetzt nicht Woche zu Woche von ihm gewohnt, dass er solche Dinger raushaut.
Mhm. Nee, genau, das ist dann am Schluss der Unterschied. Ne? K. kriegt den Ball ja auch nochmal. Der hat ein super Spiel gemacht und der spielt auch eine super Saison, finde ich. Aber da ist es dann eine Interception.
Ja, genau.
Am Freitag habe ich zusammen mit Chris Instagram Live gemacht, da haben wir auf dieses Spiel vorausgeblickt. Da haben wir auch schon gesagt, das letzte Mal haben die Chiefs im Jahr 2014 beide Duelle gegen einen Division-Gegner verloren. Also es bleibt einfach dabei. Und es war ja auch erst die zweite Interception von Mahomes, wieder gegen die Raiders. Das heißt, es gibt auch nur eine Mannschaft bislang, gegen die Mahomes eine Interception geworfen hat. Beide Interception waren gegen die Raiders. Also das ist ja auch schon irgendwie beeindruckend. Und Andy Reid ist jetzt nach einer Bye-Week steht er bei 19-3 als Head Coach. Der hat ja verlängert um 6 Jahre. Also ne, Mahomes wird da noch ewig spielen. Andy Reid hat da verlängert. Also mit den Chiefs, so wie es aussieht, wird auch in den nächsten Jahren zu rechnen sein. Vielleicht sind das die neuen Patriots.
Also riecht alles danach, finde ich. Inklusive der Unaufgeregtheit des Coaches, was ja dafür sorgt, dass du halt nicht durchdrehst und dass da genug Erfahrung ist, jede Situation zu meistern. Was ich einen sehr, sehr wichtigen Faktor finde, gerade beim Football.
Jetzt kommt es zum Duell der Generation, Sonntag. Tampa gegen die Chiefs, also Brady gegen Mahomes.
Ja, das wird geil.
Wollen wir mal schauen. An dieser Stelle sei euch nochmal empfohlen, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf der Suche nach einem Taysom Hill Trikot seid oder auf der Suche nach einem Pat Mahomes Trikot oder auf der Suche nach Merchandising der Chiefs, dann schaut doch mal in den NFL-Shop. Tessa wird euch hier im Chat jetzt einen Link reinhauen, über den kommt ihr direkt da rein. Da gibt es im Moment auch eine Rabattaktion, 15% könnt ihr da sparen. Black Friday steht auch an. Und ihr wisst ja, wenn ihr eh vorhabt, was zu bestellen und das über diesen Link macht, bekommen wir auch einen ganz kleinen Kleckerbetrag davon ab. Also falls ihr Bock habt, uns zu unterstützen und eh was einkaufen wollt, dann macht das doch gerne über diesen Link. Unser nächster Gewinner hört auf den schönen Namen Rodrigo Blankenship. Der einzige Footballspieler mit Brille auf dem Feld. Der Kicker der Colts, der hat nämlich dafür gesorgt, dass die Colts tatsächlich gegen die Packers gewonnen haben in Overtime, 34-31, hat an dem Abend 4 Field Goals gemacht, unter anderem halt auch das Entscheidende aus 39 Yards in der Overtime. Nico, wenn du Kicker wärst in der NFL und du weißt, entweder bist du jetzt der Volldepp oder der Vollheld, wie kannst du mit Druck umgehen?
Also
könntest du sowas?
Ja, ehrlicherweise ziemlich gut.
Ja?
Ja, weil ich es irgendwie so Matrix-mäßig in so einen Pausenmodus einstellen kann, dass alles um mich rum schnell ist und ich aber ganz langsam und ruhig nachdenke. Atemtechnik ist das Stichwort. Aber Aha. Du merkst halt den Kickern auch immer an, dass das schon, das ist genau dieser Punkt.
Die, ne? Die Düse, ja.
Ja, genau. Also möchte ich, er hat ja, glaube ich, auch einen, im Spiel hat er, glaube ich, auch einen unten gegen die Stange gehauen, ja. Ne? Wenn er den gemacht hätte, hätte es keine Overtime gegeben. Also insofern kann man auch sagen, ja. Aber dann den entscheidend machen, das ist schon, also finde ich nach wie vor immer eine starke Sache. Vor allen Dingen, wenn sie dir den nicht irgendwie auf 30 Yards legen, sondern du irgendwie 40 plus hast. So, da verball ich. Also müsst ihr mal sagen, ihr seid mehr Experten als ich. Ich habe das Gefühl, es wird gerade mehr verballert, als ich es gewohnt bin.
Ja, das Gefühl habe ich auch, aber auch schon länger.
Ja. Also
auch nicht mehr jeder PAT sitzt und so, habe ich auch das Gefühl. Auch gestern, Matt Prater war ja letzte Woche der Held für die Lions. Und gestern, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hat er einen auch gefühlt 20 Meter links daneben gesetzt.
Da wollte also, die Null halten.
Habe ich auch das Gefühl, dass Kicker irgendwie, also mehr Liebe für Kicker und Panther, keine Frage, aber dass Kicker jetzt auch nicht mehr so on point sind.
Ja.
Aber wenn du weißt, so das Spiel kommt jetzt in die entscheidende Phase und nur noch wenige Sekunden auf die Uhr, dann halten ja auch alle Kameras auf dich. Aber was macht denn der Kicker jetzt eigentlich? Der ist ja gleich dran. Also das muss schon irgendwie eine besondere Situation sein. Aber Rodrigo Blankenship ist ja irgendwie auch der beste Kicker in dieser Saison, zumindest so was die Punkte angeht, Remo, ne?
Ja, also der Beste ist, glaube ich, Justin Tucker ist auch immer noch der sicherste, glaube ich, wo man sich am wenigsten Sorgen machen muss. Aber noch mehr als der Kicker gestern, obwohl der natürlich mit seinem Outfit und insgesamt super Name, super Typ, war ich doch stark überrascht, was die Packers da in der zweiten Halbzeit veranstaltet haben. Weil an sich eine Offense, die ja auch in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat, wie geölt, Davante Adams ist saumstark die Saison. Du hast mit Aaron Jones einen guten Running Back. Du hast noch ein paar andere gute Waffen. Du hast Aaron Rodgers, der seine Revenge-Season-Revenge nur dafür, dass sie einen anderen Quarterback gedraftet haben. Und in der zweiten Halbzeit geht dann gar nichts. Und dann mit diesen komischen Spikes am Schluss, du hättest das Spiel ja gewinnen müssen. Du hättest du zwei Versuche mehr gehabt, theoretisch. Mit den Spikes haben sie ja Versuche verschenkt. Hast du halt, sie hatten ja genug Zeit. Du hättest ja noch zwei Plays gehabt, die du in die Endzone spielen hättest können. Finde ich an sich, fand ich sehr merkwürdig, was die Packers da veranstaltet haben. Auf der anderen Seite war die Colts Defense dann in der zweiten Halbzeit auch sehr stark.
Ich bin zur Halbzeit ins Bett gegangen, muss ich gestehen. Da stand es 28-14 für die Packers. Sorry, okay, es werden die Packers gewinnen. Dass sie dann tatsächlich nur noch ein Field Goal in der zweiten Halbzeit schießen und da mit diesem Field Goal irgendwie auch 3 Sekunden vor Schluss sich so gerade noch in die Overtime retten, das hätte ich nicht gedacht. Hast du dir das Spiel bis zum Ende angeguckt? Warst du auch überrascht, was da
ja, hier abgeht? Ja, im Rahmen der Red Zone-Veranstaltung auch immer ein bisschen mit hingeguckt und war auch ein bisschen überrascht darüber. Vor allen Dingen, weil ich glaube, der letzte Drive von Rodgers sah eigentlich also vom Ansatz eher nach, okay, es gibt 6 Punkte, aber...
Ja, sah eher nach Mahomes aus.
Ja, genau. Ja. Aber dann doch halt kein Mahomes gewesen an dem Abend. Obwohl er ja schon, ich glaube, ist er nicht Nummer 1 von, nach den Stats die Saison bisher gewesen? Also ich finde, man spielt ja eine gute Saison.
Ja.
Insofern glaube ich, einfach unnötig verschenkt. Aber warum das...
Na gut, die Colts Defense ist natürlich auch nicht schlecht. Also gegen den Pass und gegen den Lauf. Ist jetzt auch kein Fallobst, darf man nicht vergessen, aber hätte ich trotzdem nicht gedacht. Vor allem, wenn Rodgers mal mit 14 Punkten führt. Also, und dass da in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, also gar nichts mehr ging, nicht mal irgendwie ein Touchdown oder so. Das fand ich schon verwunderlich. Equanimous, ihr wisst schon, wen ich meine. Der hatte auch so einen schönen Catch. Seinen ersten, glaube ich, in dieser Saison, Remo, oder?
Ja, er hat als er da nochmal rübergejumpt ist, war natürlich ein geiler Spielzug von ihm. Sein Kollege, der glaube ich im gleichen Jahr gedraftet wurde, MVS, hat dann ja schön das Ding gefumbled auch nochmal. Ich glaube, den hat auch heute noch niemand gesehen. Ja, bei den Packers, ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich von den Packers insgesamt halten soll. Die Defense war gruselig. Jonathan Taylor hat auch zum ersten Mal gefühlt ein gutes Spiel gemacht diese Saison. Und es gibt anscheinend doch mehr Probleme, als man am Anfang erwarten konnte bei den Packers.
Wir werden gleich auch noch über die Titans sprechen, weil die Titans sind jetzt der nächste Gegner der Colts. Beide stehen bei 7-3 und jetzt gibt es das Duell Titans bei den Colts in NFL Week 12. Hättest du erwartet, dass die beiden Teams tatsächlich so eindeutig vorne wegmarschieren in der Division, Remo?
Ja, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir zumindest die beiden Teams auch vorne gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer in welcher Reihenfolge. Aber ich glaube, wir alle hatten die beiden Teams vorne, außer du vielleicht die Jaguars, Kutschers, weiß ich nicht. Ja,
die kommen noch.
Ja, die kommen noch. Das Ding ist, war, glaube ich, vor der Saison relativ klar. Spätestens nachdem die Texans Hopkins vertradet hatten.
Wenn du Footballspieler geworden wärst, Nico, welche Position, meinst du, hätte man dir gegeben?
Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas in der D-Line oder so.
Ich hätte jetzt Running Back
gesehen. Ja, ja. Ja gut, Running Back. Ja, ich glaube, ich bin zu klein, oder? 1,77? Also der junge Nico...
Da gibt es sogar Quarterbacks.
Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber so, durchs Raster wäre ich, glaube ich, gefallen. Ne? Also durchs normale statistische Raster. Aber so Running Back wäre auch schon eine Position gewesen, auf die ich Lust gehabt hätte. Ich habe nur, ehrlich gesagt, zu viel Respekt vor dem Sport. So, deswegen
hast du früher gespielt? Getraut. Also hast du selbst Sport gemacht?
Ja, Fußball. Ja, habe mit Mittelstürmer angefangen, dann 10 und mit dem Alter, weißt du, 10, 6, irgendwo, da bin ich dann stehen geblieben.
Okay.
Dann habe ich nur noch Bälle verteilt. Deswegen Quarterback vielleicht auch. So, ja. Weil das ist die beste Position, wo du am wenigsten abkriegen kannst. So, oder Kicker.
Joe Burrow würde das jetzt anders sagen wahrscheinlich.
Statistisch glaube ich aber trotzdem immer noch ganz okay, weil du mehr Leute hast, die auf dich aufpassen.
Rechtsfuß, Linksfuß?
Beidfüßig,
ui, Mensch.
Genau. Ja. Früh trainiert an der Hauswand.
Ja. Sehr gut. Also kommen wir zu unserem nächsten Gewinner, der spielt nämlich für die Titans. Wir haben dieses Spiel festgemacht an AJ Brown und wir nennen ihn ab jetzt nur noch AJ Bullrush Brown, weil letztlich hat er den Weg dafür geebnet, dass dieses Spiel noch in die Verlängerung gegangen ist und dass die Titans es dann am Ende gewonnen haben. Ihr habt wahrscheinlich alle diese Szene gesehen vom Titans Wide Receiver, der den Ball fängt und sich gefühlt durch 200 Verteidiger dann noch wurstelt und mit aller Kraft und mit Hilfe seiner Kollegen dann noch in die Endzone gedrückt wird. Super Ding, oder?
Das sah ein bisschen so aus, wie wenn der Junge aus der Oberstufe in der Mittelstufe mitspielt und Ball in die Hand kriegt und dann losläuft. Also war schon krass. Ich hatte nicht gedacht, dass sie ihn da nicht umhauen. Also stark.
Derrick Henry hat dann, wie schon in Woche 6 gegen die Texans, da war es auch Overtime, für den Sieg in der Overtime gesorgt. Remo, wen...
Ja.
Ja?
Ja, nee, sag.
Wem hättest du den Sieg so kurz vor Schluss und auch in der Overtime mehr zugetraut? Also ich war am Ende dann doch überrascht, muss ich sagen, dass die Titans das gewinnen. Ich dachte eigentlich, dass Lamar Jackson dann doch noch den Unterschied macht, ähnlich wie Mahomes.
Ehrlich? Also die Ravens haben ja auch eine ordentliche Führung verspielt und da war es irgendwie, habe ich diese Saison auch bei Lamar Jackson nicht das Gefühl, dass der so Spiele aus dem Ärmel schütteln kann, wie er es letztes Jahr gemacht hat und die alleine rumreißen kann. Dazu kam noch, dass die Receiver auch ein bisschen was gedroppt haben bei den Ravens. Und dann hast du bei den Titans, also spätestens nachdem AJ Brown sich da durchgetankt hat, dachte ich, um Himmels Willen, das wird eine ganz, ganz lange Nacht für die Ravens. Weil die Defense, die auch ein Steckenpferd ist, der Ravens spielt jetzt seit einigen Wochen auch nicht mehr so stark, obwohl sie einen Gakwe dazu bekommen haben. Die O-Line, die letztes Jahr eine große Stärke war, ist schwach gefühlt oder wesentlich schwächer zumindest. Und die Titans haben halt tatsächlich so ein paar Überathleten gefühlt. Also Brown und Henry, das ist, auch wenn du die nebeneinander stellst, die sehen halt aus wie so ganz böse Rausschmeißer. Und ja, die haben sich einfach durchgetankt.
Es gibt ja eine Vorgeschichte zu diesem Spiel. Also letztes Jahr sind die Ravens ja, die hochgelobten Ravens in den Playoffs gegen die Titans rausgeflogen. Und jetzt gab es ja auch so Aufregung schon vor dem Spiel, weil es so ein Team-Meeting der Titans gab auf dem Ravens-Logo. Da werden wir auch fast die beiden Coaches, Harbo und Rabel, schon sich gegenseitig an die Gurgel gegangen. Findest du so eine Psychospielchen gehören zum Sport auch dazu? Warst du früher auch so ein kleiner Trash-Talker auf dem Platz? Oder findest du sowas gehört sich nicht?
Soll ich ehrlich sein?
Ja, klar.
Gefühlt habe ich, glaube ich, in jedem Spiel in meiner Karriere eine gelbe Karte für irgendeinen Scheiß gekriegt, weil ich nachdem ich Aktivsport aufgehört habe, habe ich es in meine, keine Ahnung, E-Sport-Karriere weitergeführt. Du gewinnst Spiele im Kopf und nicht durch irgendwie nur durch Skills. Ja. Manche kannst du nicht aufhalten, aber du kannst auf jeden Fall, sagen wir 10%, 20% Defizit kannst du so reinholen. Ja. Und ich bin der größte Fan davon, wenn du es schaffst, jemanden aus dem Konzept zu bringen. Deswegen bin ich voll dabei. Ich wäre auch auf die Idee gekommen. Also wenn es eh schon eine Rivalität, lass irgendwas machen, was die richtig sauer macht. Lass mal aufs Logo setzen oder so.
Genau, und das ist ja offenbar gelungen.
Also, ja, genau.
Hast du die Szene nach dem Spiel gesehen, wo sich ja eigentlich die Coaches immer die Hand geben, Remo? Auch da war sehr, sehr viel Eis zwischen Harbo und Rabel, ne?
Ja, ich glaube auch seitdem die letztes Jahr, spätestens seitdem die Titans die Ravens rausgekickt haben im letzten Jahr, ist da ein bisschen, haben die Ravens was gut zu machen. Das tut natürlich extra weh auch, wenn du im Hinterkopf die ganze Zeit hast, ah scheiße ey, das wäre unser Jahr gewesen letztes Jahr und dann wirst du da über den Haufen gerannt und du hast selbst, deine Identität ist, wir sind das härteste Team, wir sind das physischste Team, wir rennen, wir dominieren die Lions und dann kommt ein anderes Team, was dich halt über den Haufen rennt und was dich an den dominiert körperlich. Und das dann quasi willst du wieder gut machen und dann verlierst du es wieder und wieder so und dann vorher noch mit der Provokation. Ich glaube auch wirklich, das nagt auch an Harbo sehr.
Vor allem, wenn man sich jetzt mal die Tabelle in der in der Division anschaut, in der AFC North, die sind nur noch Dritter tatsächlich, die Ravens. Also klar, die Steelers vorneweg, 10-0. Dann aber kommen schon die Browns mit 7-3 und die Ravens jetzt nur noch bei 6-4 und jetzt kommt es an Thanksgiving auch noch zum Duell gegen die Steelers. Also bei den Ravens muss was passieren.
Sonst ist die Saison durch.
Sonst ist die Saison durch. Ich habe auch das Gefühl, so Lamar Jackson ist irgendwie mehr denn je entzaubert. Also ich spreche da auch aus Fantasy-Sicht, das ist mein Fantasy-Quarterback. Ich bin da schon enttäuscht. Also so ein X-Faktor, wie er letzte Saison war, ist er nicht mehr. Wahrscheinlich, weil sich viele Coaches auch einfach darauf vorbereitet haben, was da so kommt.
Ja, ich glaube, das ist aber, also das müsst ihr wieder mehr einschätzen können als ich, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das merkst du bei einigen. Das wird auch, glaube ich, Kyler Murray irgendwann mal erwischen. Das war auch bei Cam Newton so, mit dem die ganze Liga Werbung gemacht hat, weil er so ein toller Quarterback ist. Und der ist entzaubert. Und das war irgendwie klar, dass das Lamar Jackson auch irgendwann erwischen wird. Nur bei besagten Pat Mahomes funktioniert es irgendwie nicht. Den entzaubert keiner.
Was für Ravens erwartest du jetzt am Donnerstag, Remo? Mit doll Wut im Bauch oder totale Verunsicherung?
Nee, ich glaube, doll Wut im Bauch, aber ich weiß nicht, inwiefern das besonders gut für sie ist. Jackson hat, glaube ich, das große Problem der O-Line. Stanley ist verletzt, der Left Tackle. Ich glaube, Marshall Yanda hat vor der Saison Karriereende. Und sie sieht nicht so stark aus wie letztes Jahr. Dadurch kann er nicht so viel designte Quarterback-Runs machen, auf die sich die Teams auch mehr eingestellt haben. Receiver lassen teilweise Sachen fallen. Er ist unsicherer gefühlt dadurch. Und die Defense ist in den letzten Spielen, wie gesagt, nicht stark. Und ja, jetzt die Steelers, eine Defense, die so gut wie keine zweite, glaube ich, Druck auf den Quarterback ausübt zurzeit. Und ja, weiß ich nicht, die Offense der Steelers funktioniert auch sehr gut. Es wird jetzt ein Statement geben. Wenn die Steelers das gewinnen, dann ist ihnen der Division-Sieg, glaube ich, nicht mehr zu nehmen. Und wenn die Ravens das verlieren, dann müssen sie gegebenenfalls sogar um die Playoffs zittern. Was natürlich auch vor der Saison niemand gedacht hätte.
Jörg, die Ravens haben übrigens gerade ihre Facility geschlossen.
Schon wieder? Ja. Wegen Covid?
Ja.
Oha, na dann. Jörg Feeney schreibt auf YouTube, nur Brady hat noch keiner entzaubert. Und Barclay Ostdeutschland, offenbar auch ein Giants-Fan, schreibt, es gibt eben nur einen Quarterback, der 80 Yard laufen kann und das ist Danny Dimes.
Ja, ja.
Gibt es eigentlich in der Division, in der die Giants spielen, so eine Mannschaft, die du aus Rivalitätsgründen so gar nicht magst? So Cowboys oder Washington?
Nee, also eher egal. Ich weiß nicht, das hatten wir ja letztes Mal ja schon mal so, glaube ich, dass dieses Gefühl von Fan und Rivalität und so, das ist, glaube ich, ein bisschen schwer von hier. Das ist so ein bisschen aus dem gelernt oder so, aber nicht aus tiefster Emotion. Ja. Deswegen habe ich kein Problem mit den Eagles. Das ist mir also relativ egal. Zum Beispiel Washington ist mir vollkommen egal. Die haben ja nicht mal einen richtigen Namen.
Also so ein Typ wie Des Bryant, der lange für die Cowboys gespielt hat und jetzt gestern seinen ersten Pass nach 3 Jahren Pause gefangen hat, da kannst du dich auch mitfreuen.
Ja, voll.
Ja, das ist doch der Olle von den Cowboys.
Es gibt nur ein Team, das ich nicht leiden konnte über 10 Jahre, das waren die New England Patriots, weil ich einfach genervt davon bin, wenn man die ganze Zeit immer mit dem Quarterback alles gewinnt. Das ist langweilig. So, aber ansonsten ist mir das, ich mag zu viele Teams, glaube ich. Und am Ende ist es dann doch krasser personenbezogen, dass ich zum Beispiel Lamar Jackson auch krass geil fand, obwohl ich nichts mit dem Team zu tun, ist mir vollkommen egal.
Okay, also eher so an einzelnen Personen aufgehört.
Und Giants habe ich dir letzte Woche schon, wo du warst, ja erklärt, das ist ja mehr eine Leidensliebe, aus der ich nicht rauskomme, ohne irgendwie Gesichtsverlust.
Genau, schaut die Folge nochmal, weil dann werdet ihr auch merken, auch im Fußball, mag Nico gern leiden.
Und
auch
im Basketball und im Eishockey und im Baseball. Überall.
Was ist dein Basketballteam?
New York Knicks.
Ah, okay. Ach ja, stimmt, Knicks. Wieder Knicks.
Schlechteste Franchise.
Das ist wirklich, dagegen sind die Giants ja eine wahre Vorzeige-Franchise.
Playoff-Contender, sage ich nur, ne? Also, und das ist übrigens das Absurde, wenn man über die Teams, über die wir reden, und darüber bei Ravens, oh, Saison durch und das sieht echt schlecht aus. Und ich gucke nebenbei, denke mir so 6-4, 7-3, sieht echt scheiße aus für euch. Ja. Und die Giants mit 3-7 allen Ernstes noch in der Lage, in die Playoffs zu kommen. Mit dem Rotz, den sie da 8 Wochen gespielt haben. Aber.
Hast du so eine kleine Emotion in dir gehabt, Remo, als Des Bryant dann auch nochmal wieder einen Ball gefangen hat? Oder ist dir der Typ egal?
Ja, relativ egal, aber ich habe mich irgendwie für ihn gefreut. Ich weiß, habe keine Meinung zu ihm so richtig. Ich fand ihn als Receiver immer ganz cool. Von daher hat er das ja auch ganz vernünftig gemacht, seine Reception. Ist ein Big-Body-Target. Ich glaube, können die Ravens gegebenenfalls noch gebrauchen, wenn sie in der Red Zone sind, weil da waren sie auch gestern. Gruselig.
Aber ich finde, das macht die NFL gut. Egal, jetzt Red Zone zum Beispiel auch, egal ob verletzter Spieler oder Comebacker oder so, es ist immer so ein bisschen mehr Puderzucker drauf. So, und das jedes Mal, also ich habe auch gelitten, als Prescott sich verletzt hat und jetzt auch Burrow, so, da denke ich mir, oh, so, und in unserer WhatsApp-Gruppe für unsere Fantasy League, da wird das dann richtig thematisiert. Das wäre mir in der Bundesliga ja fast egal, was bei Mainz 05 passiert.
Ja, das stimmt. Das macht die NFL perfekt. Das
ja, ist genau.
Halt wie eine Soap-Opera. Es gibt irgendwie immer einen Cliffhanger.
Ja, genau.
So, dass du doch wieder gucken musst.
Ja.
Was ich bei Red Zone, das mir gestern wieder aufgefallen hat, irgendwie immer absurd finde, ist, wenn sich ein Spieler schwer verletzt, das gibt's ja eigentlich auch jedes Wochenende, dann sagt Scott Hansen immer, ganz schwere Verletzung. Das können wir euch nicht zumuten, das nochmal zu zeigen. Und so war es jetzt bei Burrow, darüber reden wir auch gleich. Und zwei Minuten später zeigen sie aber dann doch wieder, wie sich Burrow da das halbe Bein geschreddert hat. Also er sagt dann immerhin noch, ne, wenn ihr jetzt weich irgendwie situiert seid, dann guckt jetzt mal weg und so, aber sie zeigen es dann doch immer.
Aber es hängt das nicht mit den Bildern zusammen, die sie, weil es ist ja nicht alles Red Zone gesteuert. Ja,
ist nicht der Regie-Mann, klar.
Genau, dann ist es doch die, keine Ahnung, welcher Sender das auch gerade immer ist, der dann quasi die Bilder hat und dann Fox Lust hat, das in sechsfacher Slow-Mo zu zeigen, dann kann Scott Hansen nichts dagegen machen.
Ja, das stimmt. So, also wir waren schon bei den Cowboys, das ist auch unser letzter Gewinner und das, Flo, ist auch gleichzeitig unser Burner der Woche. Und zwar ist es CeeDee Lamb, einige nennen ihn auch Katie Lamb. Nein, CeeDee Lamb ist es. Receiver der Cowboys, der einen unfassbaren Touchdown-Catch ja auch noch hingelegt hat im Spiel der Cowboys beim 31-28 der Cowboys gestern gegen die Vikings. Hast du den gesehen?
Ja.
Hättest du sein können, oder? Von der Athletik, Körperbeherrschung.
Ja, aber heute
so in der Luft nochmal drehen und so.
Obwohl ich ja Einspruch erhoben hätte, weil ich auf der anderen Seite den von Thielen einhändig und mit Füßen noch und so, fand ich fast krasser.
Ja?
So, weil der so, also da war wirklich überhaupt gar kein Kontakt. Gut, er stand quer, ja, okay. Punkt geht an ihn.
Könntest du das nochmal so hinlegen? Also könntest du das für uns jetzt nachmachen, Remo, diesen Touchdown-Catch?
Hat er wahrscheinlich am Abend
easy noch
geübt, den ganzen Tag.
Heute Morgen irgendwo Wiese rauf und dann immer.
Ich habe noch ein bisschen Rücken von Ikea-Schrank aufbauen, aber ansonsten normalerweise gar kein Problem.
Ja, sehr gut, finde ich gut.
Ja, unfassbare Körperbeherrschung, oder? Also
das ist aber
so abzuspringen, sich dann irgendwie auch noch in der Luft zu drehen, den Ball, also er fängt den ja auch nicht fest, sondern hat ihn so ein bisschen, aber im Fallen, also das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist also die Bilder, die Slow-Mos, das Foto, das sie davon gemacht haben, wo er so steht und die Füße so auch noch über dem Boden schweben, also das ist schon, da sind wir wieder bei der NFL und den Bildern.
Ja.
Schon geil.
Hat später dann auch noch eine Two-Point-Conversion verwandelt, also ein guter Tag für Lamb. Ein guter Tag, Remo, aber auch für Andy Dalton, ne? Überraschenderweise, finde ich. Wenn man sich die mal anguckt, 22 von 32, 3 Touchdown-Pässe.
Ja, aber dass die Offense bei den Cowboys funktionieren kann, war ja eigentlich klar. Das ist ja nur ein bisschen halt in Vergessenheit geraten, nachdem Prescott verletzt war. Aber die Offense war ja an sich nie das große Problem. Und die Defense hat jetzt gegen die Vikings auch nicht kein gutes Spiel gemacht, aber ein besseres. Das sieht so ein bisschen aus, als würde die sich zumindest einigermaßen fangen. Und die Vikings, wiederum muss man sagen, ist fast schon bezeichnend, wenn du Kirk Cousins, du hast dann nochmal die Chance, hast die letzten Wochen super gespielt, hast eine super Offense, kriegst dann die Cowboys serviert, die wirklich am Boden liegen eigentlich und die von in den letzten Wochen von jedem Gegner aus dem Stadion geschossen wurden. Und dann kriegst du es aber nicht geschissen und damit kannst du deine Playoff-Träume dann auch begraben. Ist,
lass uns mal über diese absurde Division jetzt sprechen, weil jetzt kann ich auch gleich schon die Überleitung machen zu unserem ersten Verlierer. Das ist nämlich Carson Wentz. Die Eagles haben gestern wieder verloren. Carson Wentz wieder 2 Interception. Jetzt führte die NFL mit insgesamt 14 Interception an. Also du hast jetzt die Cowboys mit einer Bilanz von 3-7. Die haben aber gewonnen gestern. Du hast Washington, die gestern auch gewonnen haben, auch mit einer Bilanz von 3-7. Und du hast die Giants, die spielfrei hatten, aber irgendwie doch, Remo hat es ja auch gesagt, zu den Gewinnern zählen, weil Philadelphia halt verloren hat und die Eagles stehen jetzt mit 3-6-1 unentschieden immer noch an der Spitze. Wenn du jetzt so in dich reinhorchst, Nico, A, glaubst du fest an die Playoff-Teilnahme der Giants und B, wäre das verdient?
Wo soll ich da anfangen? Ich hab mir da echt ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich habe mal ein bisschen was gelesen dazu noch und habe mir den Restspielplan angeguckt, ohne dass ich das jetzt runterrattern kann. Dann habe ich irgendwo gesehen, dann hat auch mal irgendeine Plattform hat das auch mal durchgerechnet und so, dass da allen ernst ist, man wahrscheinlich mit 4-12 aus dieser NFC East in die Playoffs kommen könnte. Und ich habe, guck mal, das ist vielleicht so ein Thema, wenn es wirklich emotional wird, und das ist dann ja schon auch bei den Giants so, ich habe immer so Schutzmechanismen, dass ich keinen Bock habe auf diesen Funken Hoffnung. Mhm. Kurzer Ausflug in Fußball, Wochenende, Werder Bremen bei Bayern München. Ich wollte das nicht sehen, weil ich habe gewusst, Bayern macht noch 3 Tore und dann verlierst du wieder. Warum hast du nur Hoffnung gehabt, dass sie ein Tor geschossen haben? Mhm. Hat ja funktioniert, sie haben einen Punkt gemacht. Und genauso ist es auch bei den Giants. Mhm. Bitte keine Hoffnung, weil was bringt's, wenn du dann da mitspielst und dann bist du in der ersten Runde und kriegst richtig auf den Arsch. Das macht ja auch keinen Spaß. Außerdem ist es eine Schande für die Liga, wenn du wirklich mit so einer Bilanz da reinkommen würdest. Aber am Ende des Tages geht's ja auch ein bisschen um Erfahrungen. Und wenn ich dann keine Daniel Jones mir vorstelle, dass er vielleicht doch mal sein erstes Playoff-Spiel da macht, dann ist es ja nur für die Entwicklung der ganzen Franchise gut. Und wenn du in einer so schlechten Division die Chance hast und jetzt ja für den nächsten Spieltag auch noch die Bengals auch noch ihren Quarterback verloren haben, du ja vielleicht, ich weiß nicht, jetzt müsst ihr sagen, ob das ein Fakt ist, ob die Bengals vielleicht dann doch schlagbar sind für die Giants, dann mache ich mir natürlich einen Funken Hoffnung. So, weil die anderen sind ja auch nicht besser und haben auch kein leichteres Programm.
Das ist die Kernaussage der Division, glaube ich. Die anderen sind ja auch nicht besser. Und das kannst du über jedes Team der Division sagen. Du kannst jedes Team sagen, hat Playoff-Chancen, weil die anderen sind ja auch nicht besser.
Aber was sagt ihr denn? Ich setze mir vor, was glaubt ihr denn? Wer macht's denn in diesem Schneckenrennen da?
Das ist total schwer einzuschätzen. Also jetzt nächstes Spiel gegen Cincinnati ohne Joe Burrow. Mit Ryan Finlay sind für mich die Giants Favorit. Weil es vor der Bye-Week auch gut gelaufen ist.
Ja.
Jetzt hast du noch eine Bye-Week, also bist vielleicht auch noch ein bisschen erholter oder so. Weiß man ja mal nicht. Aber also in diesem Spiel, also das ist ja auch schon absurd, in dieses Spiel gehen in meinen Augen die Giants als Favorit. Ja. Gab's ja dieses Jahr auch noch nicht so oft.
Nee. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. So, ich weiß nicht. Hatten wir
dann, vor der Wende.
Ja, wollte ich gerade sagen, hatten wir dann schon Euro? Nee, das schon, aber also was sagst du immer?
Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich sind die Giants tatsächlich vielleicht sogar Favorit auf den Division-Sieg. Mit 5-11 dann halt oder so.
Das merke ich mir hier, ich komme drauf zurück.
Naja, aber wenn du jetzt mal guckst, also die Giants spielen jetzt gegen die Bengals.
Die Bengals sind 2-7, was wollen die denn?
Genau. Wenn eigentlich,
ja,
wenn
alles normal läuft,
gewinnen die Giants. Dann spielen an Thanksgiving Washington gegen Dallas. Das heißt, eine Mannschaft davon wird schon mal nicht gewinnen. Vielleicht werden auch beide nicht gewinnen. Kann ja auch passieren. Weiß man ja alles nicht.
Das wäre großartig.
Nemo ist ja großer Unentschieden-Fan.
Was meinst du?
Das werde ich nicht ausschließen in der Division. Das würde dem Ganzen die Krönung aufsetzen.
Ja, ja. Ich habe jetzt so eine absurde Rechnung gesehen, wonach dann die Eagles Division-Gewinner werden würden, weil sie halt ein Unentschieden mehr haben als die alle. Also habe ich mehr Siege, aber eine Niederlage weniger. Das wäre dann noch peinlicher, geht's nicht.
So, und bei den Eagles, um über Philadelphia jetzt auch mal zu sprechen, Remo, geht gar nichts mehr. Und da muss man ja tatsächlich auch mal nach gestern erst recht die Frage stellen, ob da nicht mal ein Quarterback-Tausch her muss. Also würdest du jetzt so einen Jalen Hurts mal ranlassen? Oder würdest du wie Doug Peterson irgendwie ewige Treue schwören und das bringt jetzt nur noch mehr Unruhe rein?
Ich würde Frank Reich zurückholen, kidnappen in Indianapolis und sagen, komm, ey, wir brauchen dich. Das wird hier nicht die Offense, das funktioniert hier nicht ohne dich. Frank, mach es. Weil also ich tatsächlich, seitdem der weg ist, geht gar nichts. Wentz spielt eine furchtbare Saison. Aber willst du mitten im Playoff-Rennen den Quarterback wechseln? Also das ist so traurig, das ist, die führen die Division immer noch an und haben Chancen auf die Playoffs.
Aber er führt ja nicht nur in Interceptions, sondern auch in Fumbles, ne? Carson Wentz, ne, glaube ich. Insofern wäre ich schon, also wenn ich Eagles wäre, wäre ich schon der Meinung, man müsste sich vielleicht mal überlegen, was zu machen. Aber ich glaube, Peterson hat sich schon geäußert und hat schon gesagt, es gibt keinen Tausch auf der Position. Nee. Dann bin ich wieder Giants-Fan und denke mir, gute Entscheidung. Mach weiter so.
Also jedes Team hat irgendwie so Washington hat eine gute Defense, kann man nicht sagen. Die Eagles haben auch keine schlechte Defense. Die Giants spielen für mich insgesamt sind die am ausgeglichensten, daher für mich Favorit, weil die Defense hat sich total gefangen und die Offense ist besser als die von Washington und Philadelphia. Und Dallas hat gute Receiver. Aber das ist alles, ja, puh.
Ja, das ist grauenvoll. Das ist wirklich, es ist, wie gesagt, dieses System macht es ja so absurd. Aber ich finde zum Beispiel bei den Giants auch in den letzten Wochen beobachten zu können, dass Jones, irgendwas muss in irgendwelchen Gesprächen passiert sein. Dass er nicht mehr so, also natürlich spielt das ganze, die ganze Mannschaft viel besser. Es gibt ja diese absurden Bilder, wo er quasi alleine gegen 5 gespielt hat, weil die D-Line ihn einfach alleine gelassen hat. Aber ich habe das Gefühl, auch er spielt anders. Er spielt mutiger. Er spielt ein kleines bisschen mehr, wie man vielleicht heute junge Quarterbacks haben möchte. Und seitdem er das macht, sind sie besser und sind in den Spielen zumindest dabei.
Er leistet sich auch gefühlt nicht mehr so viel Turnover. Ich glaube, jetzt hier am vergangenen Wochenende war das erste Mal, dass er kein Turnover produziert hat, seit er in der NFL ist.
Ja.
Wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht liegt es aber auch tatsächlich an seinem gescheiterten Touchdown-Run.
Ja.
Weil damit ist er ja auch hoch und runter gegangen in den sozialen Medien, wo er nur noch irgendwie 20 Yards hatte und dann irgendwie gestolpert ist. Vielleicht war das auch so ein Turnaround-Punkt. Man weiß es nicht. Keine Ahnung.
So oder so macht es gerade wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich hatte ehrlicherweise die Saison nach 6 Spieltagen schon abgeschenkt. Bin jetzt ganz glücklich darüber, dass es doch wieder Sinn macht, die Spiele auch zu gucken. Ich gucke sie trotzdem in Red Zone, weil ich auch da mich ein bisschen davor schütze.
Ja.
Ich gucke keine Einzelspiele.
So ein ganzes Giants-Spiel. Also ich erinnere mich an das Giants-Washington-Spiel. Das war mir bei Red Zone vor 2-3 Wochen schon zu viel. So ein ganzes Giants-Spiel ist auch echt hart.
Aber ich hab vor Saisonbeginn mit meinem Kumpel Margus Kuhn mich viel über die Giants unterhalten und er hat mir so viel Hoffnung gemacht, die so in sich zusammengefallen ist, dass ich erstmal so ein bisschen Abstand gebraucht habe. Und deswegen verstecke ich sie auch wirklich in der Red Zone, damit ich nicht so. Da sind wieder dieser Selbstschutz so. So, das ist ja so bei anderen.
Ja, ich kann das gut
schaffen. Bei Werder Bremen mache ich das. Da gucke ich es mir an und leide auf wie ein Hund. Bei den Giants will ich es nicht. Nicht nochmal, so nicht zweimal am Wochenende so ein Schmerz die ganze Zeit.
Ja, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass allein aus der Entfernung dir Werder wahrscheinlich noch wichtiger ist, weil du hast ja noch einen emotionaleren Bezug.
Ja, das muss man schon sagen. Aber wenn ich mich dann auch auf ein Team einlasse, dann auch, also auch emotional.
Ja.
Gut, aber sagen wir so, wenn Werder verliert, dann habe ich eine Woche schlechte Laune. Wenn die Giants verlieren, dann reicht es für 2 Tage.
Okay. Ich muss jetzt einmal kurz die Stimmung runterziehen. Ich hatte das gerade, Sven Christiansen hat nämlich geschrieben, Kyle Dall ist tot. Und das habe ich hier auch nochmal gegengecheckt. Das stimmt tatsächlich.
Oha. Kyle Dall ist nicht mehr da.
Guter Mann, oder? Ich habe Kyle Dall immer gern. Kennt ihr noch Dallas? Wir sind ja bei Dallas gerade. Mhm. Dallas habe ich immer gern geguckt. Habt ihr es auch geguckt?
Schon lange her, ne?
Ja, das ist lange her.
Ja, diese Ibiza. Bin ich auch zu frisch für.
Ja, du bist dafür zu jung.
Ja, ich muss sagen, ich habe früher nie so den Bezug dazu gefunden. Über die Jahre merkt man aber schon, dass halt einfach ein großer des Fernsehens war. So insofern.
Rest in peace, Kyle Dall. Über Baker Mayfield würde ich gerne noch mal kurz sprechen wollen. Die Browns haben gestern gewonnen, was aber nicht der Verdienst von Baker Mayfield war. Jetzt seit 3 Spielen ohne Touchdown-Pass. Ja, die letzten 3 Spiele in Cleveland war auch schlechtes Wetter und so. Aber Remo, so richtig die Endlösung für die Browns scheint Baker auch nicht zu sein, oder?
Nee. Also die Baker ist, ich mag ihn als Typ. Ich mag, wie er sich gibt. Ich mochte, wie er gespielt hat in seiner Rookie-Saison. Seitdem kam nicht mehr viel. Er sieht nicht besonders aus. Er sieht nicht aus wie der Quarterback, der die Spiele gewinnt, tatsächlich. Dafür haben sie in Cleveland andere, unter anderem Myles Garrett, der jetzt gestern nicht gespielt hat, und die Running Backs, die Cleveland eigentlich ihre Spiele gewinnen, wenn sie gewinnen. Baker schwach, aber ich weiß auch nicht, wie die Lösung sein kann. Willst du nach einer Winning-Season, wonach es ja jetzt sehr stark aussieht, und einer Playoff-Teilnahme Willst du deinen Quarterback wechseln und was wären die Optionen? Ich glaube, dass sich die Browns da langfristig drüber Gedanken machen müssen. Aber ja, diese Saison kann man da, glaube ich, erstmal nichts dran ändern.
Naja, vor allem, also er verwaltet die Siege ja auch. Also er hat ja auch keine Interception in der Zeit geworfen, nur einfach kein Touchdown, keine Interception.
Ja, aber ein Fumble wieder.
Ja, das stimmt, aber ein Fumble wieder. Und er ist halt als First Overall Pick in diese Liga gespült worden. Also da sind ja dann die Erwartungen doch nochmal ein bisschen größer. Da sind wir beim Stichwort, ein Verlierer, so tragisch es auch ist, ist der First Overall Pick aus diesem Jahr, Joe Burrow, mit Ansage irgendwie. Ne? Also die O-Line der Bengals ist nun mal kacke, der musste wahnsinnig viel schon einstecken, sehr viele Sacks und gestern hat es ihn dann im dritten Quarter schwer getroffen, zu Boden gegangen, hat ja dann gestern Abend auch schon getwittert, danke für eure Wünsche, wir sehen uns nächstes Jahr. Also wusste auch gleich, dass viel kaputt ist und torn ACL, also Kreuzbandriss, den sehen wir dieses Jahr nicht wieder. Du hast vorhin kurz vor der Sendung gesagt, es gibt die vier Stufen des Kreuzbandrisses oder der Kreuzbandriss-Reha, richtig?
Ja, aber ich will
erklär uns das kurz. Lass uns teilhaben an deinem Kreuzbandriss wissen.
Aber ihr habt doch einen Doktor hier, den will ich nicht.
Remo kann ja dann sagen, ob das so stimmt.
Ja, okay. Was hast du da gelesen? Na, irgendwas über vier Stufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie war, aber erstmal Schwellungen abheilen, dann vernünftig verarzten, quasi aufschnibbeln, heil machen und so. Mhm. Dann die Reha und dann vernünftig wieder in den Sport hineinkommen. Das sind die vier Phasen, wie man aus einem Kreuzbandriss vernünftig rauskommt. Und ganz wichtige Information war, die ich mehrfach gelesen habe, nicht zu schnell.
Ah ja,
und deshalb,
Geduld.
Ja genau, und deshalb habe ich auch irgendwo so Sachen wie November 21 gelesen.
November?
Wow. Ja, genau. Mal gucken. So, ich glaube, ehrlicherweise wird der dann wahrscheinlich jetzt für zwei, ja, also diese und nächste Saison erstmal weitestgehend raus sein. Was sagt der Doc?
Ja, tatsächlich ist ja, ich weiß jetzt nicht genau, also Kreuzbandriss gibt es ja auch unterschiedlich. Du kannst ja beide Kreuzbänder quasi reißen. Eins, meistens nur das vordere. Ich hatte jetzt auch gelesen, ACL, also das vordere wäre gerissen bei ihm, was natürlich einfacher ist zu operieren und normalerweise auch ein bisschen schneller geht. Und kommt immer darauf an, was du noch für Schäden hast im Knie. Ein Kreuzbandriss alleine ist ja meist nicht ohne, dass der Meniskus noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist oder die Patellasehne überdehnt oder was nicht alles. Im Knie ist halt zu viel, was kaputt gehen kann. Wenn es ein einfacher Kreuzbandriss ist, dann glaube ich schon, dass wir den auch zum Start der nächsten Saison wieder sehen. Zumal der Junge ist 24, Leistungssportler, die haben die beste medizinische Abteilung, beste Reha, die werden den schon fit machen. Es ist natürlich schade und wie du gesagt hast, mit Ansage. Am besten wäre gewesen für ihn wahrscheinlich, dass er nach diesem unfassbaren Hit von seinem ehemaligen Teamkollegen Chase Young, dass er da erstmal untersucht worden wäre, Concussion, was vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen wäre. Da hat es ziemlich gescheppert. Dann wäre er bei dem Play vielleicht nicht drauf gewesen. Schade. Es ist einfach schade drum. Und wieder im FedEx Field, das ist, also dieses Stadion ist die Hölle für Quarterback Knie, glaube ich. Joe Theismann, Alex Smith, RG3, Kyle Allen und jetzt Joe Burrow, alle im FedEx Field auseinandergefallen.
Dann kam Ryan Finlay rein bei den Bengals, den haben die letztes Jahr gedraftet, 3 von 10, hat dann auch nochmal 4 Sacks gefressen und eine Interception, also da hat man irgendwie gesehen, das kann jetzt nicht die Dauerlösung sein. Ich habe heute mal nachgeguckt, ich habe mir mal das Depth Chart der Bengals angeguckt. Die haben im Kader gar keinen dritten Quarterback, zumindest nicht offiziell geführt. Also die müssen da jetzt auf jeden Fall was machen. Ich habe es gestern schon getwittert, die Lösung kann jetzt nur Blake Bortles sein. Blake Bortles, free Blake Bortles für die Bengals. BBB, das passt doch wie die Faust aufs Auge eigentlich, oder?
Was ist denn sonst noch so auf dem Markt?
Wenn du Blake Bortles haben kannst, musst du Blake Bortles holen. Nee, es gibt nicht viel.
Nee, ne?
Nee, also es ist schon hart, vor allem Joe Mixon, der Running Back, wurde ja dann auch noch wieder auf IR gesetzt, also der fällt auch noch mal ein paar Wochen aus. Nächster Gegner, Giants, also auch hart. Also,
das ist eine ganz andere Liga.
Absolut, also für die Bengals sieht's nicht gut aus jetzt bis zum Ende der Saison. Sie werden ihren Rekord im Vergleich zum letzten Jahr wahrscheinlich nicht sonderlich verbessern. Auf der anderen Seite hat Alex Smith seinen ersten Sieg gefeiert als Starting Quarterback nach fast 2 Jahren. Verletzungspause ist natürlich auch ganz cool. Heute schütte ich mich zu in Dauerschleife, schreibt Sebastian vor. Das war ein großer Hit von Kaldal. Kennt ihr den? Heute schütte ich mich zu.
Nee, ehrlicherweise, ich bin raus bei den ganzen Kaldal-Dingern.
Ja?
Ja.
Auch, ne, kann ich komme leider nicht auf diesen Titel. Der hatte so einen geilen Film, irgendwas mit Ibiza. Falls irgendjemand noch, Sebastian, du kennst das bestimmt. Also Kaldal hat viele Ibiza-Filme damals gemacht. Als ich jung war.
Und ich befürchte, du hast sie alle...
Jung und in der Pubertät habe ich auch ein paar Kaldal-Filme.
Wollte ich gesagt.
Muss ich zu meiner Schande gestehen.
Aber ich habe keine gesehen.
Ich habe aber auch gern 2 Nasen tanken super gesehen.
Habe ich auch nicht gesehen. Thomas
Gottschalk und Mike Krüger, nee?
Nee, alles nicht. Alles in meine Welt.
Ist halt alles so seriös.
Ja.
Nee. Mal, Remo kann ich nicht fragen, ist zu jung dafür.
Na, Kaldal. Also ich weiß, wie er aussieht. Ich kenne das Auge, aber das war es dann auch schon.
Ja. Und für mich hat deutscher Kinofilm eigentlich erst mit Bang Boom Bang angefangen. Vorher und hinterher gab es nichts. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Und da hat er nicht mitgespielt, also uninteressant.
Bette 36 schreibt, die Wanne ist voll. Ist das auch von Kaldal mit Helga Feddersen?
Stimmt,
die
ja.
Wanne ist voll? Echt?
Ich glaube, ja.
Ich gar nicht. Da habe ich nur Sunshine Reggae auf Ibiza, genau. Betty ist unser Cineast, würde jetzt sagen, den Filmtipp aussprechen, schaut euch alle nochmal Sunshine Reggae auf Ibiza an. So. Wie komme ich jetzt von Sunshine Reggae auf Ibiza zu Tour?
Hat jetzt ja viel Zeit in der Sonne, meinst du?
Ja, also Tour ist noch ein Verlierer. Wurde gebencht gestern, überraschenderweise. Erst dachte man, der hatte ja vorher einen harten Hit abbekommen, das hat irgendwie Verletzungsgründe. Aber der Coach hat ganz offen gesagt, nee, ich hatte das Gefühl, dass uns eher Ryan Fitzpatrick doch noch auf die Siegerstraße führen kann. Hat nicht geklappt, weil Fitzi hat dann eine Interception geworfen. Und Tua soll auch nächstes Spiel dann wieder starten. Aber da horcht man erstmal auf, oder? Wenn so ein Rising Star wie Tua dann gebencht wird.
Ja, ohne dass ich da jetzt ganz tief drin stecke, finde ich den ganzen Weg rund um die Position da auch ein bisschen schwierig, wenn der eine quasi unter Tränen erzählt, dass er geschasst wurde, weil man den Weg frei machen wollte für Supertalent und das dann nach 3 Spielen aber rausgenommen wird, weil man sagt, ja. Nee, funktioniert jetzt doch nicht. So. Ja. Das ist auch nicht fürs Selbstbewusstsein von beiden besonders förderlich, was da gerade passiert.
Wir haben es, glaube ich, damals, als sie gewechselt haben von Fitzpatrick zu Tua, gesagt, dass er jetzt ja, egal komme, was wolle, mit Tua durchspielen muss eigentlich.
Hat er nicht.
Nee, Ryan Flores sagt, nee, scheiß drauf. Das Selbstvertrauen muss er sich behalten, muss er lernen. Wir spielen mit dem, der uns vielleicht die beste Chance gibt. Ich fand, Tua hat insgesamt bislang ein gutes Spiel gemacht, eine gute Saison gespielt oder gute Spiele gehabt. Jetzt gegen die Broncos Defense, die wieder saustark war und Drew Lock auch auf einmal. Also die ganzen Broncos sahen völlig anders aus, als man die Broncos sonst kennt. Sonst spielen die nur im 4. Viertel. So, jetzt haben sie so angefangen gleich. Aber es war tatsächlich das erste Mal gegen die Rams, musste Tua nicht viel machen, dann hat er 2 gute Spiele gehabt und jetzt musste er mal und dann kam nicht viel. Also es war tatsächlich das erste Spiel von ihm, wo man mehr sich erhofft hat und mehr erwarten musste, glaube ich.
Wobei man ja aber auch zu seiner Ehrenrettung sagen muss, er hat noch sich keine Interception geleistet, hat immer noch, wenn auch knapp, aber ein über 100er Rating. Also er ist jetzt noch nicht so der Difference Maker, aber absolut solide. Also.
Ja klar, aber 11 von 20 für 83 Yards ist natürlich ein bisschen mau.
Ja.
Vor allem, wenn du hinten liegst, musst du auch mal Plays machen und nicht nur irgendwelche Dump-Offs zum Running Back. Von daher hat es mich ein bisschen gewundert. Ich glaube, die Broncos-Defense hat da ein gutes Stück mit zu tun gehabt, weil wir haben ja von Tua schon gesehen, dass er auch lang gehen kann. Aber ja, gestern hat das bei ihm gar nicht funktioniert. Und fairerweise muss man aber sagen, bei Fitzpatrick war es jetzt auch nicht so viel anders.
Es ist ja aber auch irgendwie eine sehr, sehr undankbare Position. Ne? Also du musst ja wirklich von 0 auf 100 und das auch sofort. Und wenn du es nicht machst, dann Also man muss ja mal überlegen, wie viele Spiele hat der in der NFL bisher gemacht? Wie viel Möglichkeit hatte er während dieser Spiele sich zu entwickeln und seine Position zu finden oder also sein Spiel unter Wettbewerbsbedingungen quasi zu spielen? Und dann ihn schon immer sofort an den Statistiken zu messen, ist ja auch hart. Mhm. Aber auf der anderen Seite ja auch unvermeidbar, weil du brauchst die Siege, wenn du sie nicht holst.
Naja, also, das ist schwer. Also er hat Fitzpatrick gebracht, weil er dachte, der schafft den Turnaround. Stell dir mal vor, der hätte jetzt wirklich noch zwei Fackeln rausgeholt und zwei Touchdown-Pässe geworfen, die Dolphins gewinnen.
Was fast gut, dass es nicht passiert ist. Ne?
Ja, ja. Was machst du denn dann? Ist Tua dann direkt wieder raus? Also ja. Schon auf jeden Fall diskussionswürdig.
So. Ja. Da bin ich ja dann wieder auch Giants mit Daniel Jones, dass ich das, der Weg ist zwar hart, steinig und schmerzhaft gerade, den sie gehen.
Ja.
Jetzt, ich weiß nicht, was sein Record ist saisonübergreifend, aber das ist ja natürlich nicht gut. Aber die lassen ihn die ganze Zeit weitermachen, weil sie in der Hoffnung sind, dass es, keine Ahnung, in 3 Jahren dann irgendwann mal funktioniert. Und wenn du hier einen jungen Quarterback nach 3 Spielen gleich wieder rausnimmst, also das selbst fürs Selbstbewusstsein war das nicht förderlich, das glaube ich nicht.
Aber auch damit muss er, glaube ich, irgendwann umgehen. Ich glaube auch, dass es vielleicht nicht optimal war und die meisten Coaches wahrscheinlich nicht gemacht hätten, um ihren Rookie-Quarterback zu schonen. Mhm. Aber Flores macht, finde ich, in Miami so einen sensationellen Job, dass ich da jetzt erstmal sagen würde, vielleicht kann er Tour einschätzen, vielleicht hat ihm Tour auch einfach zu viel auf die Füße bekommen und er wollte das nicht riskieren weiter. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen, aber da muss er dann auf jeden Fall eine bessere Leistung zeigen, weil die Defense gegen die Jets, na, ist doch dankbar, siehst du? Ja. Ist doch super.
Das ist so gemein. Ja. Die armen Jets immer.
Aber ist ja so. Chris Giss schreibt noch auf YouTube, Härte und Speed der NFL ist noch zu viel für Tua. So sieht es jedenfalls aus. Viel zu viel, alles viel zu viel ist es auch für unseren letzten Verlierer, nämlich Matt Patricia, der Head Coach der Lions. Die Lions sind gestern ohne Punkte abgereist, 0-20 gegen die Carolina Panthers. Und jetzt auch nicht die Carolina Panthers mit Teddy Bridgewater, sondern die Carolina Panthers mit PJ Walker, der Daddys Lieblingsspieler, der XFL-Legende. Nur 185 Total Yards. Detroit steht jetzt bei 4-6. Das ist das dritte Jahr für Matt Patricia und es ist wieder höchstwahrscheinlich kein Winning Record. Ich habe mal nachgeschaut, 13 Siege, 28 Niederlagen. Der wird wahrscheinlich ausgetauscht werden müssen, Remo, am Black Monday, oder?
Ja, tut mir leid für Stolle. Zum Glück kann er ja hier immer noch kann er ja hier Fuß fassen, aber ja, das ist ja tragisch, was die Lions veranstalten. Also manchmal schlagen sie sich selbst und manchmal kommen sie einfach gar nicht zum Spiel gefühlt. PJ Walker hat ein vernünftiges Spiel gemacht, aber auch 2 Interceptions geworfen. Es hätte richtig böse ausgehen können. Er hat 2 Red Zone Interceptions geworfen. Stell mal vor, er wäre 34-0 gewesen. Und die Panthers spielen überraschend gut, aber es ist ja jetzt auch nicht, als würdest du von den Chiefs aus dem Stadion gefegt oder Bucks oder Saints oder schieß mich tot. Also die Panthers sind ja an sich erstmal noch kein Playoff-Team. Und du kannst dich nicht so überfahren lassen als NFL-Team. Ey. Außer du bist die Jets, dann ist das, glaube ich, mit einkalkuliert und völlig in Ordnung. Aber jedes andere Team darf sich nicht so überfahren lassen.
Jetzt gibt es das frühe Thanksgiving-Spiel, 18:30, ist Detroit gegen Washington.
Geil.
Nee, stimmt gar nicht. Detroit gegen die Texans, genau. Washington spielt ja gegen die Cowboys.
Oh. Auch gut.
Detroit gegen Houston. Aber gut, da ist immer noch Deshaun Watson. Na, auch nicht so schlecht. Also Matt Patricia irgendwie auch ein Verlierer. Die Division, die Packers haben gestern verloren, die Vikings haben verloren, die Bears sind außer Form. Also eigentlich geht für die Lions ja noch was. Sie sind übrigens immer noch nicht unserem Playoff-Eliminator zum Opfer gefallen. Das hat unser Dremo und mich heute Morgen überrascht, aber ist tatsächlich so, haben wir schon für nächste Woche einen in petto, weil auch dieses Mal haben wir noch jemand anderen.
Waren die Giants eigentlich schon dabei?
Ja, die Nummer 1. Nee, stimmt gar nicht. Die Nummer 1 waren die Jets.
Ich glaube, die Giants waren Nummer 2 tatsächlich.
Tja,
eins, zwei oder
da
drei.
Sieht man mal, wie das mit der Expertise
ist. Wir haben da noch eine Grafik vorbereitet. Gleich, wenn wir beim Playoff-Eliminator sind, dann blendet Flo das mal ein, dann können wir das genau sehen. Auf jeden Fall waren die Jets an der 1, die sind direkt rausgeflogen. An 2 weiß ich gar nicht mehr. Und ich glaube, an 3 waren die Giants. Hm. Aber auch früh, haben sie auch früh verabschiedet. Ja,
abwarten.
Ich nehme mal die Nachricht von Johann Z
an. Johann Z schreibt, kam gerade rein, Burrows Verletzung wohl schlimmer, tore his ACL, MCL and suffered other structural issues in his knee.
Das
also
ist
vielleicht
das,
sieht das dann doch eher nach 2 Jahren aus.
Genau, das ist das, was also so die Basis der Info, die ich da irgendwo gelesen hatte auf irgendeiner amerikanischen Seite.
Schreibt Stefan Brady auch nochmal, vielen Dank für die Info und gute Besserung, alles Gute
an Joe Burrow. Schon bitter,
ne? Ja, aber das ist halt das Risiko, wenn du A, American Football spielst und B, dann auch noch in dieser Liga und C, hinter einer beschissenen O-Line, dann...
Und es war ja in der Situation nicht mal so, dass ihn jetzt einer so weggehauen hat, sondern er eher unglücklich sein eigener Mitspieler ihm noch quasi auch mitgeholfen hat, dass das da alles kaputt gerissen ist. Ne?
Sehr tief.
Umso dümmer eigentlich.
Über 2 Spiele haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Darüber durftet ihr bei Instagram abstimmen, nämlich das Duell der Jets bei den Chargers und das Duell der Steelers bei den Jaguars. Und wie das Schicksal es so will, ist die Umfrage 50-50 ausgegangen.
Ja.
Willst du noch mal schnell abstimmen, damit wir einen klaren Favoriten haben?
Ich muss mal gucken, ob das noch was bringt hier. Oder habe ich schon?
Ja.
Das weiß ich gar nicht.
Kurz vor der Sendung hat Flo auch noch für die Steelers abgestimmt, aber es hat auch nichts mehr gebracht. Also, ihr seid King, 50-50, also reden wir kurz über beide Spiele. Remo, Jets, Chargers muss man natürlich, finde ich, mal wieder, also natürlich über die...
51-49.
Jetzt eben aktuell?
Pittsburgh, ja.
Ach, guck mal. Okay. Hast du noch abgestimmt?
Ja.
Für wen denn?
Für die Jets.
Für die Jets?
Nein. Aber Pittsburgh hat 51. Aber es ist fair, beide zu...
Ja, also die Jets haben sich wieder nicht mit Ruhm bekleckert, vor allem Joe Flacco ganz am Anfang, aber über Justin Herbert würde ich gerne noch einmal sprechen, der schon zur Halbzeit 277 Yards hatte, Remo, Passing Yards, insgesamt 366 Yards, 3 Touchdown-Pässe, alle bei Third Downs. Und die Chargers hatten Third Down-Conversion 9 von 11. Also das ist schon für so einen Rookie, der jetzt mit kurzen Haaren aussieht wie ein 14-Jähriger, wirklich aller Ehren wert, ne?
Ja, 19 Touchdowns hat er jetzt, glaube ich, geworfen. Das erste Spiel hat er nicht gemacht. Er spielt eine sensationelle Saison. Ich kann es immer nur wieder sagen, weil ich ja vor dem Draft wirklich überhaupt kein Herbert-Fan war. Kann mich nur immer wieder bei ihm entschuldigen. Ich weiß, dass er zuguckt und sagen, Chapeau. Der spielt eine sensationelle Saison, macht tierisch Spaß zuzugucken. Ich gucke die Chargers unfassbar gerne, nur weil Herbert spielt. Umso tragischer ist, dass sie es immer wieder, die hätten ja fast noch gegen die Jets verloren in der zweiten Halbzeit.
Ja, wie immer.
Die sind entweder auch verflucht oder Anthony Lynn ist ganz falsch am Platz. Aber Herbert, Megatyp, hat mit den besten Armen in der Liga gefühlt, mit Mahomes und Josh Allen. Mir fallen nicht viele andere Quarterbacks ein, die so weit runter so einen Touch haben.
Du sollst dich neu updaten. Remo sagt der Computer, ich habe jetzt nochmal drauf gedrückt, eine Stunde warten. Ja? Weißt du Bescheid, okay?
Weiß ich Bescheid.
Weißt du Bescheid. Sehr gut.
Das ist diese Impfung, von der sie alle sprechen, ne?
Ja, das ist diese Impfung. Da fliegen jetzt auch Mücken rum, da muss man vorsichtig sein.
Hatten wir.
Ja, hatten wir. Genau. Gut, also das ist das Erwähnenswerte bei den Chargers. Steelers 10-0, immer noch ungeschlagen. Ist dir das suspekt? Sind die dir zu früh gut drauf? Oder meinst du, die Steelers können tatsächlich, wie damals die Miami Dolphins, eine Perfect Season hinlegen? Die Patriots haben es ja gegen die Giants nicht geschafft.
Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Aber da ich muss sagen, dazu habe ich zu wenig Tiefe im Team. So, ich weiß nicht, müsst ihr mir mal erklären, woran das liegt, dass sie so gut sind und dass sie so erfolgreich sind. Weil wenn ich mir den Roethlisberger angucke, dann sieht das, es sieht ja immer so, aber es sieht halt einfach nicht so aus wie einer, ich reiße das Team mit, sondern wirft immer so krumm die Dinger da so und die kommen halt alle an, aber es hat nicht so den Charme eines 10-0-Teams. So.
Eines Spitzenathleten? Findest du nicht?
Also dann, also das ist, also ich muss dir andersrum sagen, er ist genauso wie so einige andere Quarterbacks in der Vergangenheit, mir fallen gerade keine Namen ein, aber das sind immer die Momente, wo ich mir denke, ach, hätte ich auch noch. Also den Bewegungsradius, den kriege ich auch noch hin, den muss ich nur ein bisschen werfen können, den kann ich auch mitspielen. So, das habe ich jedes Mal, wenn ich das gucke. Aber warum die so gut sind, das müsst ihr mir sagen. Keine Ahnung.
So ging es mir gestern, als ich den Kicker der Bengals gesehen habe. Randy Bullock. Meine Herren, hat der eine Wanne.
Wie hieß eigentlich dieser Kicker damals, der in den Playoffs irgendwo, wo dieses berühmte Bild gibt, wo er fünfmal Pfosten getroffen hat?
Ja, den haben wir regelmäßig. Ich kann mir seinen Namen immer nicht merken.
Ich auch nicht, aber das ist halt
Cody Parkey.
Ja, das ist mein heimlicher Held immer noch, ja. So mit dem Ding. So. Also das hätte ich hingekriegt. Das ist der Moment, wo ich wirklich, okay, das hätte ich geschafft.
Die Steelers haben halt eine super Verteidigung und haben Top-Receiver. Also Chase Claypool hat jetzt, glaube ich, schon in seinem 10. Spiel seinen 10. Touchdown gefangen, ist ja relativ neu dabei. Du hast Juju. Gestern hattest du Deontay Johnson mit wie viel Pässe hat der gefangen, Remo? 12, glaube ich. 12 über 100 Yards. Klar musst du die auch erstmal bedienen, aber die pflücken dir halt wahnsinnig viel weg. Also das
ist ja auch kein Gegner gewesen,
das
oder?
Das Receiver-Pool der Steelers ist traditionell irgendwie immer stark.
Ja, gut.
Früher ja, und die holen die auch in irgendwelchen Runden immer raus. Die Patriots haben seit, ich weiß nicht, wann die Patriots mal einen Receiver gedraftet haben, den sie gebrauchen konnten. Also Nikhil Harry ist es jedenfalls nicht. Und die Steelers holen aus irgendwelchen Runden immer Sensationsreceiver. Das ist unfassbar.
Ja, gut.
Und ja, Roethlisberger spielt halt eine trotzdem grundsolide Saison, sogar eine gute Saison, würde ich sagen. Die Defense ist sensationell, das Laufspiel ist okay, die O-Line ist spitze und der Schedule war jetzt auch noch nicht ganz hart. Also ich glaube, sie haben zwei Teams gespielt, die aktuell über 500 sind, also mehr Spiele gewonnen als verloren haben.
Das ist ja mal ein sehr entscheidender Faktor, ne? Oder? Also um deine Perfect-Season-Frage zu beantworten. Also da muss ja erstmal ein bisschen Gegner kommen. Es gibt, ich vergesse immer, welche das ist, aber es gibt doch diese andere Division, wo sie da mit 6-3 standen. Ich glaube jetzt 6-3, 6-4, 7-3. Aber wenn du da spielst, dann hast du ja von Spieltag 1 die ganze Zeit quasi Playoff-Partien. Und die Division der Steelers sieht so ein bisschen aus wie die von den Patriots früher.
Ja, das stimmt.
Und wie gesagt, naja, die Steelers mit den Ravens und Browns.
Mir um die Ohren, aber ist okay. Ich höre dreimal, naja.
Ja, sie haben die zwei Teams, die sie geschlagen haben, waren dann, glaube ich, haben sie gegen Ravens schon gespielt diese Saison?
Ja, haben sie auch gewonnen.
Ja,
natürlich.
Und die Browns haben sie auch geschlagen. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Aber
Titans haben sie auch geschlagen.
Okay.
Absolut Flo, bist du das, Flo? Absolut Flo. Also unser Flo schreibt bei YouTube, wir kennen doch Flo, oder? Hatten wir den nicht schon mal, als wir zusammen die Sendung hatten, hat doch auch Absolut Flo immer geschrieben. Liebe Grüße. Schreibt, die Steelers werden nicht an den Chiefs vorbeikommen in der AFC, never. Gegen die Titans mit sehr viel Glück gewonnen. Selbst die Colts dürften ebenbürtig sein. Auch die Raiders sind ebenbürtig. Ja, mal gucken.
Das,
und Zitrone 86-70, spätestens gegen die Bills war es das. Schöner Händel eigentlich, ne?
Zitrone. Ja, 76. Also ich glaube, dass man die tatsächlich nicht unterschätzen darf. Ich verstehe auch nicht, warum es dann so ins Gegenteil. Und 10-0 stehst du halt auch nicht einfach so. Du musst sie trotzdem alle schlagen.
Mhm.
Und die Division ist ja auch keine schlechte, in der sie spielen. Aber
das muss ich
mir sagen. Ja, ich bezweifle auch, dass sie am Schluss in den Playoffs mit den Chiefs mithalten können.
Okay. So, Playoff-Eliminator. Trommelwirbel. Das war nicht Trommelwirbel, oder? Das kann man festhalten. Warte. Kannst du Trommelwirbel drücken? Ja, dankeschön. Das sind meine Augen. Die Patriots. Diesmal haben wir uns die Patriots ausgesucht. Flo, du könntest ja netterweise einmal die Grafik einblenden jetzt, wen wir da vorher alle schon hatten. Ach so, ja, oder so, mit einem dicken roten Kreuz ist auch gut. Also für unsere Podcast-Hörer, wir sehen eine Grafik mit einem dicken roten Kreuz über die Patriots, die bekanntlich gestern verloren haben gegen die Texans, jetzt bei 4-6 stehen, die Bills stehen bei 7-3, die Dolphins bei 6-4. Und wie sagt man immer so schön, der Trend ist your friend, das ist ja gerade bei den Patriots irgendwie gar nicht. Also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde, also an Cham kann man sich gerade nicht aufrichten. Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt, das wäre das erste Mal seit 2008, dass die Patriots nicht in die Playoffs kommen. Du hast es gesagt, dir waren sie in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu erfolgreich. So ein bisschen Schadenfreude dann?
Nö.
Tatsächlich nicht schaffen sollten?
Ich formuliere es anders. Ich mag deshalb ja auch vor allen Dingen die NFL so gerne, weil du, egal welcher Experte am Saisonbeginn immer etwas voraussagt. Jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden durch die Chiefs, aber in den Super Bowl am Anfang der Saison voraussagen, das ist halt fast unmöglich. Ja. Und das mochte ich immer so gerne daran. Aber die Patriots waren halt immer so ein Faktor, ja, okay, und die Patriots stehen auf der einen Seite. Und alleine, dass das weg ist, macht halt das alles wieder spannender. Mhm. Das finde ich schön. Und da tut es denen wahrscheinlich auch mal ganz gut, mal nicht dabei zu sein.
Ja, der Division tut's gut, der AFC tut's gut. Würdest du mich korrigieren, Remo, wenn ich sage, dass man nicht das Gefühl hat, als würden die Patriots noch in den Super Bowl kommen, weil da war kein Aufbäumen. Also Cam ist da irgendwie nicht die Lösung, oder?
Nee, ich glaube, das hat er sich auch anders vorgestellt. Die Zeichen waren ja irgendwie eigentlich gestellt vor der Saison schon. Es haben ewig viele Spieler, ich glaube, kein Team hat so viele Spieler verloren vor der Saison wie die Patriots durch Opt-out auch. Also es gab ja die Möglichkeit, dass Spieler auf ihr Gehalt verzichten und dafür die Saison nicht spielen unter den Bedingungen mit Corona. Das haben vor allem bei den Patriots viele gemacht. Dann hat sich daran nichts geändert, dass der Receiving Core Katastrophe ist. Und man hat sich so ein bisschen versucht daran aufzurichten, dass die Defense in den letzten Jahren immer so stark war, aber auch da fehlen halt Leute. Und ja, dann hilft es auch nicht mehr, dass du Belichick hast. Aber ja, du hast als Receiver Demir Bird, Jacoby Myers und Keir Harry, der, muss man wohl so sagen, den First-Round-Pick nicht wert war. Und ja, du hast, die O-Line ist nicht mehr stark. Und dazu kommt, dass halt die Dolphins und die Bills auch wesentlich stärker geworden sind. Und dann bist du am Schluss nur noch Dritter in der Division.
Gestern bei Red Zone haben sie gesagt, ich habe das nochmal nachgeschaut, der Pass von Cham auf Bird war der erste Touchdown-Pass der Patriots auf einen Receiver. Und wir sind in Woche 11. Also es ist ja, diese Zahl ist ja absurd. Und dann reden wir auch noch über die Patriots. Also es ist schon krass eigentlich, ne?
Ja, spricht man da auch irgendwie dann auch von Umbruch?
Ja.
Ja, weil... Ja,
ich glaube, der Umbruch muss jetzt tatsächlich kommen.
Ja, ja. Also das ist wahrscheinlich nochmal, also wie du schon gesagt hast, also ich habe so das Gefühl gehabt, wieso eigentlich Cham? Ich dachte Cam Newton.
Nee, Cham. Bei uns heißt er Cham.
Okay, alles klar. Cam Newton.
Ich habe leider nichts mehr zu trinken, sonst würde ich mit euch anstoßen.
Ja, okay. Ja. Als der gekommen ist, hatte ich schon, oh, okay, jetzt sind sie wieder dabei, so. Ja. Aber das nicht. Insofern, ich freue mich sehr darüber, dass die Bills dadurch eine ganz andere Rolle spielen können. Denn ich fand die letzte Saison schon sehr, sehr spannend, was sie da im Schnee da die ganze Zeit veranstalten. Und diese Saison sind jetzt vor allen Dingen Allen und Moss, die mir die ganze Zeit in der Fantasy League Punkte sammeln. Deswegen bin ich so heimlich im Auge da drauf, dass sie
das... Du auf den Bills Bandwagon mit, ja?
Ja, also ich hab Bock, dass die das gut machen dieses Jahr. 14 Win.
Bei Red Zone haben sie ja gestern die letzten Sekunden dieses Spiels gezeigt und es deutete sich ja so an, dass die Patriots eine Hail Mary werfen müssen. Und da habe ich mich dran erinnert, ich glaube vor 2 Jahren war das, Remo, als er noch bei den Panthers gespielt hat und auch so einen langen Pass versucht hat und der ist irgendwie gefühlt schon nach 20 Metern wieder runtergeploppt. Also die Schulter ist ja offenbar auch ein Problem bei Cham. Und gestern, ist er ja auch nicht so richtig an die Endzone rangekommen. Wobei das, glaube ich, auch ein bisschen weiter noch weg war als bei Kyler Murray letzte Woche, ne? Muss man so sagen, ja. Ehrenrettung sagen.
Ich war ehrlicherweise überrascht, dass sie überhaupt eine Hail Mary versuchen und nicht irgendein Trickspielzug, weil es war unfassbar weit. Dann weiß man um Cams Schulter. Und er hatte ja so viel Land vor sich. Also ich hätte erwartet, dass der erstmal rennt und dann gucken, dann halt mal wieder zurücklegen irgendwie. Weil, ja, wenn du weißt, dass du nicht bis in die Endzone werfen kannst, dann macht meiner Meinung nach eine Hail Mary auch keinen Sinn. Aber gut, so ist es.
Jetzt gegen Kyler Murray. Das wäre jetzt gegen Kyler Murray. Da laufen beide Quarterbacks wahrscheinlich ausschließlich. Geworfen wird da gar nicht. Da wird nur gelaufen wahrscheinlich.
Der Typ ist eine Granate, ne?
Ja.
Das macht Spaß, dem Kleinen zuzugucken. Aber auch da, habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich jetzt schon Sorge, wenn ich dem dabei zugucke, wie er rennt und was er macht.
Ja.
Das hält ja keine 3 Saisons durch. Das glaube ich nicht. So.
und gegen die Seahawks verloren am Donnerstag. Da war Chris von Revolver traurig. Großer Cardinals-Fan.
Ja, da kann ich was zu erzählen, aber ja.
Mach ruhig. Nö, wir sind hier unter uns.
Nö, alles gut. Also, Chris, schöne Grüße.
Ja, ist jetzt Kapitän. Er hatte Sportboot-Führerscheinprüfung am Wochenende und hat bestanden.
Ahoi.
Jawohl.
Händischen Applaus.
Also ab sofort werden wir immer mit dem Boot abgehoben.
Aber da gibt's
Captain,
ja Lust,
mein Captain.
Da gibt es eine lustige Anekdote. Stichwort Fantasy League, ihr seid ja auch hier alle unterwegs. Wir haben so eine Runde, wo auch Daniel zum Beispiel mit dabei ist. Mhm. Und auch neben Chris auch Johannes Strade von Revolver hält. Und dann saßen wir beim Draft, alles so quasi so, ich hab gestreamt, dann alle in der Gruppe und gemacht und sowas alles. Und du hast richtig mitgekriegt, wie Chris, der sich richtig tief reingedickt hat, halt richtig so Tipps gegeben hat und dann auch Johannes versuchen hat zu helfen. Jetzt steht Chris im Moment, glaube ich, mit 2 und hat, glaube ich, gewonnen. Er ist nicht mehr Letzter. Er ist nicht mehr, aber diese, also da siehst du, die sagen wir so gegen ihn, das tut mir fast ein bisschen leid, weil der richtig Ahnung hat, aber da siehst du wieder,
dass. Johannes führt den Bums an,
oder? Nee, der ist auf Playoff-Modus, mit 7-4, glaube ich, der ist dabei.
Und du?
Ja, ich habe diese, bei mir waren es, ich glaube, wer war es? Auf jeden Fall Thomas, Carson und noch ein Dritter, von die einfach die ganze Zeit ausgefallen sind. Und damit, ich habe, also das, ihr kennt das doch.
Auch sehr viel Pech.
Ja, nein, also das sind die. Und der Einzige, der bei mir performt, ist Alan. Und das war ein Autopick, weil ich in der Sekunde beim Stream gearbeitet habe und vergessen hatte, dass ich dran war. Okay. Aber es zeigt halt schon, dass diese Saison ein bisschen besonders ist gerade.
Absolut. Aber da sind wir schon beim letzten Punkt. Johannes.
Kann ich noch kurz einmal die Grafik einblenden, damit wir.
Ach so, hast du noch nicht? Wusste ich nicht.
Nee, warum soll ich die einblenden, wenn ihr nicht darüber redet?
Ja, dann mach die doch mal jetzt.
Dann blend doch mal die Grafik ein jetzt.
Ich will mal sehen, wo sie ist.
So, hier, warte, ich mach's hier groß, damit wir es auch sehen.
Auch darf man mal einen Screenshot, wenn die Giants dann in die Playoffs
hier
kommen, Leute.
Sehen. Also, an 1 die Jets, an 2 waren die Falcons. Die haben wir auch schon früher abgesungen. Und die Giants, deine Giants waren in Woche 3.
Das hier ist schön auch in Woche 5 und 6 gleich 2 rausgehauen.
Ja, wir haben irgendwann mal überlegt, kommen wir überhaupt hin? Also es hat sich wie immer in der Footballerei keiner vorher Gedanken drüber gemacht, wie viele Teams wir eigentlich eliminieren müssen, damit es irgendwie hinkommt. Und dann haben wir einfach mal 2 rausgehauen. Jetzt sagt Stolle, unser Stolle, das würde so funktionieren. Mal gucken. Weil eigentlich hätten wir heute die Lions und die Patriots rausschmeißen müssen.
Mhm. Eigentlich ja, aber dann würden wir in Woche 16 ein Team rausschmeißen, was auf jeden Fall in die Playoffs kommt, rechnerisch.
Macht ihr ja sowieso, weil die Giants ja dabei sind.
Ja,
stimmt. Richtig. Welches Team von denen könnte es denn schaffen? Also ich glaube tatsächlich, von allen, die wir eliminiert haben, sind es eigentlich nur Cowboys, Washington, also, oder Giants.
Ja.
Eins von den dreien.
Der Division,
ja, genau.
Die anderen haben alle keine Chance, glaube ich. Aber
wie hart war es für dich, die 49ers? Also hast du nicht interveniert und noch.
Er war nicht da letzte Woche.
Und noch gerechnet.
Das haben wir ohne Remo gemacht.
Ja, siehst du, du hast ja hat's funktioniert wahrscheinlich.
Ja, aber ich habe mich emotional von dieser Saison schon distanziert.
Das kenne ich nur zu gut. Das mache ich theoretisch jedes Jahr in mehreren Sportarten.
Irgendwann kommt deine Zeit.
Ja, genau. Ihr werdet euch alle wundern.
Ich hatte einen Riesenspaß letztes Jahr bis zum Super Bowl. Ich sag's euch.
Ja. Und bis zur Halbzeit auch, würde ich sagen.
Ja.
Sogar bis zum letzten Viertel.
Ja. Der Champagner war schon offen.
Ja.
2024, Giants gegen Jaguars. Super Bowl. Kannst du dir jetzt schon einen Kalender ein?
Egal gegen wen, wir holen das Ding.
Nee, gegen Jaguars nicht.
So, wer ist dann bei den Jaguars aber Quarterback?
Trevor Lawrence.
Ah, ich dachte Vladimir Luton.
Getradet von den Jets, oder?
Den sehen wir nicht wieder. Nach seinen 4 Interceptions gestern. Ab nächster Woche ist erstmal wieder Gardner Minshew-Tag.
Wenn ich hier gerade so viel Expertise im Raum sitzen habe, ne, und hier auf dem Bildschirm, wie seid ihr eigentlich damit umgegangen, dass Trevor Lawrence damals gesagt hat, irgendwie von wegen, Leute, zu den Jets gehe ich gar nicht. Mein College-Team ist besser als der Sauhaufen. Dann gehe ich halt ein Jahr später in den Draft. Was sagt ihr dazu?
Na, es gab es ja schon mal. Eli Manning hat dasselbe gemacht.
Aber Eli Manning als Vorbild nehmen ist jetzt nicht so der.
Na, immerhin ist Super Bowl-Sieger. Ja.
Aber ich würde sagen, ohne Trevor Lawrence jemals gesehen zu haben, der wirkt, strahlt eine andere Arroganz aus, als sie Eli Manning jemals hätte haben können.
Und er hat halt nicht so einen Übervater im Rücken, wie es die Mannings hatten.
Ja, genau. Aber es würde halt bedeuten, dass die Jets ja safe dann 2024 in diesem Super Bowl sind.
Mhm. Also erstens kann er ja noch ein Jahr weiter College spielen. Er muss sich ja gar nicht anmelden.
Macht er wirklich, ne?
Und die Jaguars sind ja auch noch im Rennen. Es gibt ja, das habe ich gestern auch getwittert, es gibt ja leider dieses Duell Jets-Jaguars, nicht? Das wäre so ein bisschen so der Toilet Bowl in dieser Saison gewesen. Das gibt's leider nicht. Aber die Jaguars sind ja auch immer noch im Rennen. Stell dir mal vor, die Jets gewinnen plötzlich.
Das lassen sich die Jets nicht mehr nehmen, glaube ich. Ja.
Meinst du nicht?
Nee. Ja. Wenn du so weit... Nee, ich glaube bei den Jets aber wirklich, dass Gase eine Prämie kriegt, wenn er alle Spiele verliert. Anders ist das nicht zu erklären, was der macht.
Wirkt auf jeden Fall so. So, ein letzter Punkt haben wir noch. Erste Blitzumfrage unter euch. Wen seht ihr denn heute Nacht vorne? Sind es die Rams oder sind es die Bucks? Schreibt es doch gerne mal bitte in die Kommentare. Wie immer gerne mit einem Satz Begründung. Warum? Also Rams, Buccaneers heute Nacht. Fange ich mal mit dir an, Remo. Das betrifft ja auch deine Division. So ein bisschen, so doll richtig. Also die Rams können halt gleich ziehen mit den Seahawks, 7-3. Tampa kann den Saints auf den Fersen bleiben. Und Brady gegen die Rams ändert, diesen Super Bowl hatten wir schon, an diesen Schnarch-Super Bowl irgendwie von 2019, den ich echt schwach fand.
Ich auch.
Wen siehst du da vorne, Remo?
Beide gut, aber inkonstant. Ich glaube am Schluss aber, dass die Bucks das bessere Team haben. Also die Defense spielt eigentlich jedes Spiel gut, bis auf das letzte gegen die Saints. Da sah auch die Defense mal nicht gut aus. Sonst sehr solide. Und in der Offense haben sie am Schluss zu viele Wahl. Also jetzt mit Antonio Brown auch, ist ja wirklich ein absurdes Line-Up, was die haben. Wenn ihr dir vorstellt, wenn du vor 2 Jahren gesagt hättest, Antonio Brown, Mike Evans, Godwin und Leonard Fournette in einer Offense. Unglaublich. Und Brady...
Gronk nicht zu vergessen. Gronk, Brady...
Gronk, ja. Und Brady er ist nicht so viel schlechter geworden, wie ich gedacht hätte mit 43.
Er hat sich aber auch ein bisschen in die Saison reingekämpft, oder? Also ich glaube, das war am Anfang ein bisschen schwerfälliger, als es jetzt sind schon wieder so
Brady-Spiele. Wäre eigentlich mal wieder Zeit für ein schlechtes Spiel von Brady. Ja. Gegen die Saints war er ja schlecht, letztes Wochenende war er super, da müsste ja jetzt eigentlich wieder ein schlechtes Spiel kommen.
Das
2 schlechte Spiele in Folge macht er ja nicht.
Nee.
2 gute aber, gegebenenfalls.
Und ich habe gelesen, das ist das 4. Primetime-Spiel für die Buccaneers in dieser Saison. 2-mal haben sie schon verloren. Der einzige Primetime-Sieg in dieser Saison war gegen die Giants. Ganz genau.
Ja, aber hier Kevin Betten schreibt bei YouTube auch, ich denke, die Bucks könnten Goff ziemliche Probleme bereiten mit all den Blitzen. Da hatte Goff gegen die Dolphins starke Probleme. Ja, also nicht nur bei Blitz, sobald der ein bisschen Druck kriegt, und das können die Bucks natürlich tatsächlich sehr gut, und mit den Linebackern können sie auch jederzeit einen Blitz spielen, ist es halt für Goff dann tatsächlich immer schwer. Also eine löchrige Defense, gegen die ist Goff eigentlich immer stark. Gegen eine starke Defense hat er eigentlich immer Probleme. Und ja, außer Aaron Donald marschiert halt die ganze Zeit durch die Mitte und steht immer Tom Brady auf den Füßen, weil das hat er ja auch nicht gerne. Dann, das ist die einzige Chance, glaube ich, wie die Rams das Spiel gewinnen können, ist Aaron Donald muss ein Überspiel machen.
Also sowohl YouTube als auch Twitch ist Übergewicht für die Buccaneers. Jetzt hau einen raus, Nico, mit genauem Ergebnistipp. Wie geht das Spiel aus?
Bucks. Aber schon knapp.
Ja?
So. 3.
Mit 3? Bucks 3. Mit 3. Was meinst du, Remo?
3-2, genau.
3-1.
Ich glaube, das wird ein 27 zu 20. Für die Bucks auch.
Für die Bucks. Wäre langweilig, wenn ich jetzt auch Bucks sage. Ne?
Aber wolltest du sagen, ne?
Ja, ja.
Ja, der macht auch den und der hat die Punkte jetzt entscheiden.
Ja. Nee, ich sag die Rams. Die Rams machen es. Mit 3 Punkten. Ich mach genau das Gegenteil von dir.
Okay.
Genau.
Sehr gut. Das mag ich.
Guckst du es dir an?
Warte mal. Vielleicht mache ich den Wahnsinn wirklich. Ich muss morgen ein bisschen später los.
Ja, bist du so eine Nachteule, ne? Du arbeitest
ja
nachts.
Ja. Also ich ehrlicherweise geht es dann immer erst los für mich. Das mache ich sehr gerne, wenn die ganzen anderen Leute ruhig sind.
So wie Karl Lagerfeld, wie heißt er? Udo Lindenberg, der arbeitet ja auch immer noch. So wie Udo. Ist ja auch eine gewisse Parallele bei
euch. Sind interessante Typen, die du hier rausholst, die ganze Karl Dahl, Udo Lindenberg.
Vorhin hat
ich glaube, es mit Heinz Erhardt oder so.
Hat noch jemand geschrieben, Piratensender Powerplay.
Oh.
Kenne ich auch noch von früher, ist auch mit Karl Dahl. Ich gucke mir heute Abend erstmal ein paar Karl Dahl-Filme an. Muss sein.
Gott. Ich nicht.
Flotte anderthalb Stunden, wie ein Fußballspiel.
Ja. Hallo, Holloways CC hat noch meinen Lieblingstipp, 9-9.
Auch gut.
Ja.
Nur Field Goals.
Ja, ein traumhaftes Spiel.
Ich bin gespannt. Haben wir es? Müssen wir noch irgendwas loswerden, Remo? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ich glaube, wir beide sind am Freitag wieder, ne?
Ja.
Sind wir bei Instagram live, könnt ihr auch immer gerne reinschauen. Da gucken wir, fragen wir vorher bei Instagram immer, über welche Spiele wir quatschen sollen. Dann suchen wir uns zwei raus, beziehungsweise entscheidet ihr, welche zwei. Und dann hast du da noch was.
Genau, es sind ja auch ein paar Thanksgiving-Spiele. Steelers-Ravens werden wir haben. Lions gegen Houston werden wir haben. Und Cowboys gegen Washington werden wir haben. Also die NFC East wird auch da wieder Thema sein. Freitag 21.30 Uhr auf Instagram. Mittwoch gibt es eine neue Folge Boulevard. Ja, die ist schon in der Pipeline. Und ansonsten, ich weiß nicht, machst du das immer bei deinem YouTube-Kanal? Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst gern einen Daumen hoch hier zurück. Und abonniert gern unseren Kanal.
Ja, macht das bitte. Habe ich nie gemacht.
Sagt man, soll man.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja.
Überall auf jeder Plattform. Lasst ein Like da.
Lasst ein Like da und drückt gerne.
Eins in Chat, wenn ihr es gut fandet.
Ja, Knossi. Eins in Chat.
Ja. Und die... schreibt es in die Kommis und macht die Glocke.
Ja, genau.
Damit ihr das auch immer mitbekommt.
Macht die Glocke. Ist hier eine?
Sehr gut. Nico, vielen Dank.
Ja, war mir eine Freude. Ja.
Ich bin mir sicher, du kommst dieses Jahr nochmal vorbei und dann ja vielleicht als Division-Sieger.
Ich wollte gerade sagen, der letzte Spieltag ist nicht dieses Jahr, der ist nächstes Jahr, ne? Oder?
Ja, ich glaube auch. Der erste Sonntag im Januar ist, glaube ich, der entscheidende, oder?
Ich gucke mal ganz kurz schnell nachher. 3. Januar. Okay, machen wir so. Wenn ihr wollt, ich komme nochmal wieder, aber wenn es da geklappt hat, dann... Dann bin ich hier auf jeden Fall.
Schlägst du dein Zelt hier vor der Tür
auf? Dann gebe ich eine Runde Burger aus hier für die ganze
Woche. Oh, das haben wir gehört. Ja, sehr gut.
Dann komme ich mit einer Tüte Burger vorbei und dann feiern wir den Playoff-Einzug der Giants mit 5 müssen es schon sein, ne? 5-11.
Ich glaube 6 eigentlich, oder?
Ja. Ich würde dir sagen, 5-11. Das ist 5-11.
Wir sind gespannt auf diese Super Division. Also Nico, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte. War schön.
Remo, danke dir. Danke Flo. Danke euch. Bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und bis ganz bald. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.